Halleluja, lob und Dank. Preis dem Herrn. Wir wollen Gott loben und preisen. Du bist würdig zu nehmen. Lob, Dank, Preis und Anbetung. Mein Thema heute ist, Gott wirkt bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist diese Weihnachtsbotschaft, also was die Engel verkündigt haben. Friede auf Erden und Gottes Wohlgefallen bei Menschen, die Gott gefallen. Gottes Liebe verdienen, nicht verdienen, aber würdig sind und so weiter. Und ich will mir Gedanken machen, oder wir wollen uns heute Gedanken machen, was gefällt Gott und was missfällt ihm. Und es gibt einige Dinge, an denen hat Gott Spaß, er hat Freude. Wenn ich so die Natur angucke, die ganzen Papageien und Wellensittiche und was weiß ich, der hat die Tiere, die Vögel wunderbar geschaffen. Jedes Tierchen hat was ganz Besonderes an sich. Also Gottes Wohlgefallen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesen nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wir gehen auf Weihnachten zu und wir haben ein volles Programm. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Hier morgen wird das Thema sein, Stimme Gottes hören. Wie spricht Gott zu uns? Gott spricht anders. Man hört ihn nicht mit unseren normalen Ohren. Mit den inneren Ohren hört man Gott. Und Gott nimmt man ganz anders wahr. Wie nehmen wir Gott wahr? Darüber werden wir uns Gedanken machen. Am Sonntag, Gott kommt zu uns. Halleluja. Staatsbesuch, Himmelsbesuch. Der Allmächtige betritt den Planeten Erde. So, am Mittwoch werden wir über die Vaterschaft Gottes sprechen. Ist Gott Vater, der Vater vom Herrn Jesus Christus? Und da werden wir diesen Vaterschaftstest machen, Gentest. Ist er wirklich der Vater? Und wir wollen den Beweis antreten, dass er der Vater ist. Vom Herrn Jesus. Er hat sich bewiesen und bestätigt, sich zu seinem Sohn Jesus Christus bekannt. Und er liebt die Welt und hat sich offenbart durch seinen Sohn in dieser Welt. So, das sind wunderbare Gedanken. Ich bin begeistert von Weihnachten. Manche Leute sagen, Weihnachten wäre ein heidnisches Fest. Für mich ist das christlichste Fest aller christlichen Feste. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Und er kam gerade zu einer Zeit, gut, Menschen haben das Datum festgelegt, spielt keine Rolle. Die Queen Elisabeth, die ist irgendwann im April geboren und feiert im Juni ihr Geburtstag. Das ist doch gar kein Problem. Verstehst du, die Mächtigen, die Großen, die Starken, die können das machen. Und Jesus ist meines Wissens und meiner Erkenntnis nach am Weihnachten, am 24. Dezember geboren. Warum? Das ist gerade Sonnenwende. Da sind die Lämmer geboren und so weiter. Und Jesus ist das Lamm Gottes. So, also lass die Leute schwätzen, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Preis Gott, und ich lasse mich nicht aus der Fassung bringen, aus der Ruhe bringen. Ich weiß, es gibt Leute, die stänkern wollen, und die stänkern, die werden immer was zu stänkern haben, und die werden suchen, wo sie stänkern können. Aber Lob und Dank, ich glaub's, mein Jesus ist gekommen, er ist da, und wir sehen seine Spuren, dass er da gewesen ist. Sein Wirken, das Evangelium, das Neue Testament. Etwas Neues hat sich angebahnt. Und Gott hat die Natur geschaffen, und Gott spielt mit der Natur mit, Gott macht mit der Natur mit. In dem Augenblick, wo als Jesus am Kreuz stirbt, in demselben Augenblick passiert im Tempel, dass der Vorhang zerreißt. Verstehst du? Gott ist ein harmonischer Gott. Gott ist kein Chaot, kein Gott, der durcheinander macht alles. Nein, Gott arbeitet nach ganz festen Regeln und Ordnungen. Und so auch die Geburt Jesu. Das ist ein festes Datum, ein festes Ereignis für uns Menschen. Gott wirkt bei den Menschen seines Wohlgefallens, nicht was den Menschen gefällt. Weißt du, die Menschen würden ganz vieles ganz anders machen, aber Gott hat seine Pläne, seine Idee, seine Vorstellung, was schön ist und was gut ist und was richtig ist. So, was ist das Wohlgefallen Gottes? Gut, dass du fragst. Wir wollen auf das Thema einsteigen und versuchen herauszufinden, herauszukristallisieren, was ist es? Bei den Menschen gibt es auch manches, ja, Gott soll das tun und dies tun und so weiter. Nein, Gott hat sein Konzept und er arbeitet nach seinem Plan. Der ist souverän. So, ist Gott mit mir zufrieden? Das ist die Frage, die mich heute bewegt. Kann ich Gott zufriedenstellen? Ist Gott auf mich stolz? Weißt du, ist gut, ich werde nicht vergessen, da drüben in einer anderen Kirche, da kommt eine Frau im Gottesdienst, so eine kleine Frau, und dann hat sie ein neues Baby. Das ist mein Kind. Allen Leuten hat sie gezeigt auf der Straße, das ist mein Kind, das ist mein Kind, das ist mein Kind. Die war stolz auf ihr Baby. Und der Vater im Himmel ist stolz auf seine Kinder. Und er soll stolz sein und er darf stolz sein. Das ist Gottes Wille. Und ich möchte sein Baby sein. Halleluja. So, Gott soll stolz sein auf uns. Matthäus 11, Vers 25 und dann die folgenden Verse. Zu der Zeit fing Jesus an zu predigen und er sprach, ich preise dich, Vater im Himmel und du Gott des Himmels und der Erde, weil du diese den Weisen und Klugen verborgen hast und so weiter, aber den Unmündigen hast du offenbart. Ja, Vater, denn es hat dir gefallen, den Unmündigen zu offenbaren, dein Wohlgefallen, was dir gefällt. So, Gott hat Interesse an schönen Sachen, sonst hätte er die Welt nicht so schön geschaffen. Gott liebt das Schöne. An was hat Gott gefallen? Matthäus 12, Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was es heißt, das ist eine Stelle aus Hosea 6, Vers 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Und dann hättet ihr nicht die Unschuldigen verdammt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer, nicht an Religion, nicht an Klimbim. Weißt du, Gott hat an Barmherzigkeit gefallen, Wohlgefallen. Was gefällt Gott? Gott hat gefallen mitfühlen, wenn Menschen mitfühlen, mit armen Menschen, die syrischen Christen, die dort verfolgt werden und vertrieben werden des Landes. Ich denke, das sind echte Flüchtlinge und um die sollen wir uns kümmern, für die sollen wir beten. Und wir haben auch hier als Gemeinde schon denen gespendet was, den syrischen Christen. Verstehst du? Nicht die, die gerne fliehen und hier unseren Wohlstandskuchen abschneiden möchten. Nein, aber die wirklich verfolgt werden. Entweder bekehrst du dich, wirst ein Mohammedaner oder wirst am Kopf kürzer. Verstehst du? Das ist schon radikal. Oder du zahlst Steuern. Barmherzigkeit. Weißt du, Gott liebt Erbarmen, wenn wir Erbarmen mit anderen haben. Wenn wir an diesen Mann vorbeigehen, der in seinem Blut liegt, das ist keine Barmherzigkeit. Verstehst du, das geht mich nichts an. Wenn vor deiner Haustür jemand liegt, dann musst du den aufheben, musst Notarzt rufen oder irgendetwas tun. Das ist unsere Aufgabe, wenn jemand vor deiner Tür liegt und verblutet. So, wir müssen mit anderen Menschen gnädig sein. Viele Christen sind gar nicht gnädig. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Es geht nicht darum, dass du in den Himmel kommst. Wir sollen Barmherzigkeit üben. Gott will, dass wir Barmherzigkeit üben. Gott hat gefallen. Weißt du, dass wenn, über die Unschuldigen, über die Reinen, hat Wohlgefallen an ihnen. Weißt du, die können nichts dafür, dass sie jetzt in Not sind, in Schwierigkeiten sind, in Krankheit geraten sind und Probleme haben. Weißt du, wir sollen unterscheiden können, was ist ehrlich und aufrichtig und was ist gespielt. Was ist Theater. Und den meisten Leuten fehlt der Durchblick, weil die meisten Leute den Heiligen Geist nicht haben. Ja, das ist alles, wir müssen alle lieben. Ja, wir müssen alle lieben, Feindesliebe auch. Da steht aber zuerst mal, wir müssen unseren Brüdern und Schwestern ganz nahe sein und denen dienen, wo wir nur können. Gott hat Gefallen an die Menschen, die ehrlich und aufrichtig sind, die ohne Sünde sind, die gerecht sind, die versuchen, Herr, ich will dir gefallen, ich will dein Nachfolger sein, Herr Jesus. Weißt du, Gott gefallen Menschen, die das Richtige tun, im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit. Nur nebenbei, was gefällt Gott? Gefalle ich Gott mit meinem Leben? Weißt du, ich kann da tralala und was weiß ich, viele fromme Rituale veranstalten. Gefällt es Gott? Weißt du, so Luftstreiche und nur bla bla. Worauf ruht Gottes Wohlgefallen? Was gefällt Gott wirklich? Das ist der Gedanke, was mich hier heute beschäftigt. Was macht glücklich den Herrn, den Himmel, die Engel, die himmlischen Herrscher. Wie heißt es in der Bibel? Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn wir niemanden bekehren, wir bereiten dem Himmel keine Freude. Wir sind normale Christen, gehen in die Kirche, absolvieren da unser Soll. Aber Gott will, dass wir die Engel erfreuen. Und die Engel freuen sich, wenn sie jetzt was schreiben können, den Namen der Verlorenen eintragen können im Buch des Lebens. Deshalb Seelenrettung, Menschen zum Herrn Jesus zu führen, in den Himmel zu bringen und sie lehren, all das zu halten, was er befohlen hat, das ist Gott wohlgefällig. Geht hin in alle Welt. Wir sollten also die Leute, wo wir sie finden, schnappen und sagen, du komm, geh mit, häng dich ein. Wir gehen hinauf zum Berge Gottes. Halleluja, wir gehen hinauf. So, was macht Gott glücklich? Reife Früchte, nicht nur unreife Früchte oder nicht nur Blüten. Gott sucht nicht nur Blüten. In der Bibel steht, ich suche nicht Blumen, sondern ich suche Früchte. Und er fand keine Früchte an diesem Feigenbaum. Viele bringen unreife Früchte vor Gott. Und ja, Unausgegorenes, Unausgewogenes. Gott will was Gereiftes, Vollständiges. Und das braucht seine Zeit. Reife Früchte brauchen ihre Zeit. Gott will Reife. Gott gefallen reife Christen, mündige Christen. Weißt du, Gott gefallen reife Seelen. Die nicht nur, ja, ich glaube, Herr, nein, die gewachsen sind in der Gnade Gottes, die zugenommen haben an der Weisheit und der Stärke Gottes. Gott gefällt reifer Glaube, nicht nur himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, nein, konstant, kontinuierlich, das ist, was Gott gefällt. Menschen seines Wohlgefallens, haben die Engel gesagt. Das ist die Engelbotschaft. Gott gefallen reife Gläubige, die Liebe haben, und zwar reife Liebe. Nicht nur, ich liebe dich und dann geht man gleich weiter. sondern echte Liebe, Liebe liebst du wenig, aber gut. Weißt du, wir denken, ich liebe die ganze Welt. Nein, du kannst nicht die ganze Welt lieben. Du kannst höchstens 2, 3 Leute, 4 vielleicht. Das ist das Höchste der Gefühle. Du kannst nicht mehr Leute lieben. Weißt du, Brüder und Schwestern oder und so weiter, sind nur ein paar. Aber wir sollen uns auf das konzentrieren, reife Liebe. Viele speisen Gott mit allem möglichen Ramsch ab. So schnell, Halleluja. Das brauche ich nicht mehr, das gebe ich dem Heiligen Caritas und Roten Kreuz. Oder sonst den barmherzigen Samariter. Weißt du, viele speisen Gott mit schnellem Lobpreis. Es gibt keinen schnellen Lobpreis. Irgendwann werde ich über Lobpreis sprechen, mir ist es so groß geworden in der Vorbereitung hier. Weißt du, der Lobpreis Gottes, was ist das wirklich? Es ist etwas Reifes, etwas, ja, es ist ein Opfer, ein Brandopfer, das gebe ich dem Herrn, Lobpreis. Weißt du, viele wollen Gott nur so schnell leben bei, hallo lieber Heiland, guten Tag, freut mich, dass du da bist. Nein, Gott möchte immer bei uns sein, Tag und Nacht, morgens, wenn du aufstehst, abends, wenn du schlafen gehst, nachts, wenn du träumst. So viele spielen und speisen Gott da irgendwas vor. Was Gott möchte, was Richtiges haben oder gar nichts. Er sagt entweder, du bist du lau, aber bist du kalt oder heiß. Dieses Laue mag ich nicht. Da spucke ich dich aus meinem Mund. Was gefällt Gott? Das ist die Frage. In Matthäus 15, Vers 8 klagt der Herr Jesus, dieses Volk hier, die Juden damals, die ehren mich nur mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das könnte man auch von den Pfingst und Charismatiker sagen, ja weißt du, ihr redet in Zungen, aber euer Herz ist ferner von mir. Die Frage ist, wo ist unser Herz? Wo steht unser Herz? Aber ihr Herz ist fern von mir. Da fehlt das Herz, weißt du, da ist diese Herzlichkeit, diese Hingabe. Weißt du, sie weinten vor Freude, steht einmal in der Bibel, am Auferstehungstag. Und das Wesentliche ist bei Gott das Herz. Gott sucht das Herz. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Das Herz. Viele, wenn sie zu Gott kommen und denken so schnell, Gott ist nicht so ein schneller Fastfood-Abfertiger, verstehst du, der alles so schnell, 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 schnell macht. Nein, weißt du, da musst du Geduld haben, wenn du zum Herrn kommst. Auch, Gott hat auch mit uns Geduld, verstehst du, bis wir reif werden, bis wir zu ihm können, dann musst du 80 Jahre alt werden, bis du dann so weit bist. Und dann bist du immer noch nicht so weit. Weißt du, viele Leute, viele Christen haben, ja, keine Leidenschaft. Da fehlt diese Sorgfalt. Geduld tut euch Not. Wenn wir zum Herrn kommen, wir müssen auf den Herrn warten. Meine Bibel sagt, wir sollen auf Gott warten, bis er kommt. Und das ist diese Studentenzeit. Weißt du, die Studenten kommen nicht gleich sofort noch vor der Zeit. Erst wenn alle da sind, wenn alle sitzen, wenn alle sich gesammelt haben, dann kommt der Herr. Und Geschwister, wir brauchen Zeit auch in der Gegenwart Gottes. Und wir können nicht ins Haus Gottes gehen nach Lust und Laune, sondern auf den Herrn warten, ihn erwarten. Was gefällt Gott? Ich denke, wir sollten wieder unsere Gedanken machen, wie sollten wir in die Versammlung gehen. Wenn ich so eine alte Martin-Luther-Bibel lese, da steht, wenn du die Bibel liest, geh auf die Knie. Verstehst du, du sollst, und wenn du in eine Versammlung gehst, sollst du dich nicht schnattern und reden und den begrüßen, du kannst nachher anschließen, wenn der Gottesdienst fertig ist, dann kannst du die anderen Leute begrüßen, aber zuerst mal den Herrn begrüßen. Herr, ich sammle mich, ich konzentriere mich jetzt auf dich, du bist mir ein und alles. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, das ist Konzentration auf Gott. Aber wenn du jetzt in Gottesdienst rein platzt, noch womöglich zu spät kommst, in aller Liebe, Gott segne euch, verstehst, aber mir ist es einerlei, verstehst, jeder, dann wunderst dich, ja, weiß, da ist nichts dabei rausgekommen, verstehst, ohne Sammlung kommt nichts raus, und dann diese inneren Sammlung vor dem Herrn. Vieles im christlichen Lager, in der Religion ist nur Selbstbefriedigung, weißt du, da kommen Leute, wo Rimmedim im Gottesdienst war, das war ein geiler Gottesdienst, verstehst du, oder das, die Predigt, die war cool und krass. Die Atmosphäre war scharf. Weißt du, da hörst du die Leute. Aber weißt du, was gefällt wirklich Gott? Das Geile, das Coole, das Scharfe, das Krasse. Was gefällt Gott? Und wir lesen in der Bibel, als ein Mann Gottes mal auf Gott wartet, was da passiert. Da im Erdbeben war Gott nicht. Im Feuer war Gott nicht. Im Sturm war Gott nicht. Und dann fragt man sich, ja, wo war er denn eigentlich? In dem leisen, stillen Säuseln. Da war der Herr. Und da spürte der Mann Gottes, ja, das ist der Herr, nicht im Erdbeben. Und wir denken manchmal, wenn Feuer runterfällt, wenn die Wände platzen, wenn die Erde bebt, das war der Herr. Nein, im stillen Säuseln. Gott wirkt in der Stille. Wenn du stille bist, streite ich für dich, sagt der Herr. Wir müssen uns im Gottesdienst immer wieder fragen, was gefällt Gott, auch in unseren Gottesdiensten? Und was gefällt ihm nicht? Weißt du, womit soll ich Gott dienen? Womit kann ich Gott dienen? Ich denke nur an diese Opfersammlung dort irgendwo in Israel. Da Jesus steht am Opferkasten und guckt zu, was die Leute geben. Und dann sieht er, dass die Großen, die Reichen, da große Patzen Geld reinschmeißen. Da sagt er gar nichts. Er sagt nicht, der Herr segne dich. Aber als dann dieses Weiblein kommt mit den zwei Schärflein und das reinlegt, dann sagt er, Halleluja! Diese Frau hat heute Nachmittag mehr gegeben, wir alle zusammen. Was gefällt Gott? Und was war das Interessante dabei? Und woran lag das, dass der Herr so laut ins Horn geblasen hat? Und was weiß ich, wie er das proklamiert hat? Diese Frau hat mehr gegeben, wie die alle, weil sie mit dem Herzen gegeben hat. Weil sie das Letzte gegeben hat. Weil sie mit Freuden gegeben hat. Weißt du, die stand da. Und dann hat sie umgedreht. Und hoffentlich sieht niemand, dass ich da ein Cent reinschmeiße. Ja, Gott sieht das Herz an. Und egal, was wir tun. Und das ist, was gefällt Gott. Worauf ruht Gottes Wohlgefallen? Alles, was wir mit dem Herzen tun. Oder wir lassen bleiben. Wenn du betest, bete mit dem Herzen. Wenn du singst, sing mit dem Herzen. Wenn du predigst, predige mit dem Herzen. Und wenn du gibst, gib mit dem Herzen. Ich muss den Zehnten geben. Du musst nicht, behalte dein Geld für dich. Nein, wenn du gibst, gib mit dem Herzen, mit Freude. Herr, ich darf dein Reich bauen. Ich darf dich unterstützen, Herr Jesus. Auch wenn es wenig ist. Auch wenn es ganz wenig ist. Gott baut sein Reich durch das Opfer der Witwen und Waisen, der Armen. Nur nebenbei, damit wir wissen. So, wir müssen uns fragen, was gefällt Gott und was nicht? Was macht Gott glücklich? Wie kann ich Gott wirklich dienen? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Gott gefällt echte Hingabe mit dem Herzen. Indem wir uns Gott weihen, indem wir uns schwer tun. Gott, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel. Aber Herr, ich will dir mit Konzentration, mit Hingabe, mit Geduld, mit Liebe, ich will mein Bestes dir geben. Mein Bestes ist gerade gut genug für dich, Herr Jesus. Verstehst du? Was gefällt Gott? Und Gott weiß, was dein Bestes ist. Gott weiß, was dein Bestes ist. Dem musst du nichts erzählen. Der hat schon im Strang geguckt, ob das wirklich das Beste war. Der hat schon in dein Portemonnaie geguckt, ob das das Beste war. Und Gott muss uns das Herz auftun, dass wir das opfern, was wir geopfert haben. Und dass es von Herzen kommt. Und das verschafft Zugang zu Gott. Die Hingabe, das ist der Weg des Jüngers. Das ist die Nachfolge. Wir sollten dem Herrn nachfolgen. Nicht nur, ich muss in die Kirche gehen, ich muss im Gottesdienst gehen. Nein, das soll dir Spaß machen, das sollst du Lust haben. Hab deine Freude, deine Lust am Herrn. Verstehst du, weißt du, was das bedeutet? Lust haben? Genauso wie man auf Sex Lust hat, auf Essen Lust hat, wie man aufs Trinken Lust hat, so soll man Lust auf Gott haben. Jetzt werde ich Gott verspeisen. Jetzt werde ich Gott begegnen. Jetzt werde ich seine Herrlichkeit schauen. Jetzt Lust. Wir tun so viel lustlos. Habe deine Lust an dem Herrn. Das ist, was Gott gefällt. Lust. Und dann wird der Gottesdienst lustig. Und dann gehst du lustig nach Hause. Und dann bist du gesegnet. Ja. Die Nachfolge Jesu ist manchmal mitunter sehr schwierig. Ich weiß, wie das ist. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Weißt du, und er ging traurig davon. Und dass sogar die Jünger nachgeguckt haben, wer kann da noch selig werden? Menschlich ist es unmöglich, Geschwister, Gott zu gefallen. Aber wenn der Herr unser Herz berührt, und der Herr muss unser Herzen berühren, damit wir ihm wirklich mit Freuden dienen können, mit Frohlocken vor sein Angesicht kommen. Sonst kommst du zum Herrn und sagst, Herr, du bist einer, wo immer schneidet und nichts gibt. Verstehst du, du willst immer alles haben, aber geben tust du nichts. Jesus sagte seinen Jüngern, dass nur diejenigen gerettet werden, die sein eigenes Leben, seinetwillen und um des Evangeliums willen verlieren. Markus Kapitel 8, Vers 35. Sein eigenes Leben, seinetwillen, wegen Jesus, aufgibt, sich aufopfert, sich verzehrt, sich verbrennt zur Ehre Gottes. Es gibt keinen anderen Weg für die Jünger Jesu, um Jünger Jesu zu sein. Weißt du, um die Liebe zu Jesus zu bezeugen. Jeder kann plappern. Ich liebe Jesus, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Das kann jeder Dumme sagen. Da musst du nicht geistlich sein, da musst du nicht Gott hingegeben sein. Aber dein Leben zeigt, dein Leben unterschreibt, ob das wirklich der Fall ist. Und dann, ob du die Stimme vom Himmel hörst, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Oder meine Tochter. Verstehst du? Diese Stimme vom Himmel, die ist so wichtig bei der Taufe Jesu. Und warum passierte diese Stimme, warum geschah diese Stimme, frag dich. Johannes wollte Jesus gar nicht taufen. Übrigens, wir haben Silvestertaufe. So nebenbei. Mir fällt es immer, wenn ich predige, ein, dass ich noch nicht alles gesagt habe. Silvester, da kommst, liest im Internet was und oder auf unseren Einladungszettel, was da drauf ist. Jesus unterwarf sich ganz dem Herrn. Johannes sagt, ich taufe nicht, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Ich kann nicht einmal deinen Schuhriemen aufmachen, Herr. Und dann sagt Jesus, es muss alle Gerechtigkeit erfüllen, obwohl ich es nicht nötig habe, mich taufen zu lassen. Er hat es nicht nötig gehabt. Er war ja ohne Sünde. Nur Sünder müssen sich taufen lassen. Nur Sünder müssen sterben. Nur Sünder müssen sich begraben lassen. Und so weiter. Nur Sünder müssen ihr Leben aufgeben. Jesus war kein Sünder. Er wusste von keiner Sünde. Aber er ließ sich zur Sünde machen bei der Taufe. Und er sagt, es gebührt alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich lasse mich taufen. Ob das jemand passt oder nicht. Ob Johannes, ob du willst oder nicht. Ich lasse mich taufen. Er unterwarf sich radikal Gott. Und er unterwarf sich Gott nicht nur bei der Taufe. Weißt du, die Taufe ist das Billigste noch, das Einfachste. Aber die Taufe ist der Anfang eines heiligen Lebens. Ist ein Bund mit Gott. Und Jesus unterwarf sich Gott auch in der dunkelsten Stunde seines Lebens. Unterwarf er sich Gott. Denk an Gethsemane, wie er dort ringt und kämpft und betet und zittert und schreit. Mit großem Geschrei heißt es in der Bibel. Deshalb ist er ein Stein weit weitergegangen von seinen Jüngern, damit die nicht alles mitkriegen, wie sein Seelenzustand ist. Er schwitzt Wasser und Blut. Er unterwarf sich Gott und dein Wille geschehe, nicht mehr meins. Herr, was du willst, das tue ich. Und dann kam der Engel und stärkte ihn. Wir kennen ja diese Geschichte. Weißt du, das ist das Wohlgefallen Gottes. Und dann kommen Engel und dienen uns, wenn wir uns Gott absolut unterwerfen. Alle Propheten haben sich Gott unterworfen. Und nicht Menschen, nicht dem Staat, nicht der Religion, nicht irgendwelchen Traditionen oder Materialismus. Nein, sie haben sich Gott unterworfen. Dein Wille geschehe. Plappern kann man viel. Predigen kann man viel. Schreiben kann man viel, aber ausschlaggebend ist, stimmt das mit meinem Leben überein? Sie haben sich Gott ganz hingegeben. Und wenn du sagst, Herr, nimm mein Leben, nimm mich ganz. Weißt du, das ist so schön, Herr, nimm mich ganz. Aber dann kommt er und sagt, komm her. Und dann steckt er dich in ein Fass. Und dann verschickt er dich irgendwo, wo du gar nicht hin möchtest. Denk an die Geschichte von Josef. Herr, nimm mich ganz, ich will dir ganz dienen, ich will ganz mit dir den Weg gehen, bis ans Ende, bis in alle Ewigkeit, bis in den Tod. Überleg einmal, die Apostel haben ja auch gesagt, und wenn alle dich verlassen, wir nicht, ich Petrus auch nicht. Verstehst du, Thomas war auch so ein Schlauer. Wir sind so schlau in der Religion. Aber wenn es darauf ankommt, wenn du siehst, dass da, die wetzen schon das Messer, oh, dann kriegst du Bammel. Denk an Josef. Josef. Er hat nirgendwo Gott angeklagt, als er verkauft wurde als Sklave nach Ägypten. Lese ich nirgendwo. Er hätte Grund gehabt, Gott aufzugeben, Gott nicht mehr zu vertrauen. Er war bereit, sein eigenes Leben aufzugeben. Und Gott hat ihn erst gesegnet, nachdem er vergessen hat, seinen Vater, seine Brüder, seine ganze Sippe, alles hinter sich gelassen hat. Da hat Gott ihn heimgesucht. Er unterwarf sich ganz dem allmächtigen Gott. Und dann hat er plötzlich inneren Frieden. Du hast keinen inneren Frieden, keine Freude und keine Lust an dem Herrn, solange du dich nicht absolut, bedingungslos Gott unterwirfst und sagst, hier bin ich, Herr. Aber dann kommt der Herr mit seiner Schere, mit seinem Schneidmesser oder was er auch immer ist. Weißt du, alle Heiligen, sie haben die menschliche Rebellion gegen Gott aufgegeben. Sie haben nicht mehr gemurrt und sich nicht mehr aufgeregt. Sie stimmten Gott überein. Dein Wille geschehe. Das ist Gottes Wohlgefallen, was Gottes Wohlgefallen bewirkt. Sie haben Gott nicht widersprochen. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Solange du noch fragst und redest, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum habe ich mich bekehrt? Wäre ich bloß nicht Christ geworden? Hätte ich bloß nicht, wäre bloß den Leuten nicht begegnet da? Verstehst du? Wenn du da noch Anklage in deinem Herzen hast, hast du noch den Teufel in deinem Herzen, in aller Liebe. Denn der Teufel ist der Ankläger der Brüder und vor allem der Ankläger Gottes. Herr, warum hast du mich in diese Gemeinde gebracht? Warum hast du mich da nach Deutschland, nach Berlin gebracht? Oder was weiß ich wo? Weißt du, warum bin ich in diese Familie, in diese Sippe, in diese verrückte, verfluchte Familie hineingeboren? Warum ist mir das passiert? Verstehst du, hadere nicht mit Gott. Die haben es das aufgegeben alles. Die ganze Rebellion, sie haben Gott, sie sind eins mit Gott gewesen. Sie haben Gott nicht widersprochen. Ich denke nur an Abraham. Stell dir mal vor, das passiert dir. Und opfere mir deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast. Verstehst? Opfere deine Tochter. Sagst du, verrückt? Ist der Teufel. Aber das bedeutet, der Sohn bedeutet ihm so viel, dafür hat er gewartet, dafür hat er gebetet, dafür hat er geglaubt, dafür hat er alles gemacht. Und er braucht den Sohn als Erben und Nachfolger. Und das war die größte Hingabe im Leben von Abraham. Das ist ein Geheimnis. Der Sohn, das war seine Zukunft. In ihm sollte er weiterleben. In ihm lag der Segen, eine ganze Nation. Geschwister, es liegt eine große Kraft in der Hingabe. Sind wir bereit, uns hinzugeben? Und unsere Hingabe beeinflusst unser Verhalten und den Segen, der dann von Gott kommt. Und dann, und nun erfahre ich, Abraham, dass du Gott mehr liebst als deinen Sohn und deine Sippe und deine Familie und alles Irdische, dein Vermögen. Nun erfahre ich die Wahrheit. Gott will die Wahrheit erfahren. Und dann sagt er, wohlgefallen. Und von dem Moment hat Gott den Abraham gesegnet. Von dem Moment. Gott gefällt, wenn seine Kinder in Abhängigkeit zu ihm leben. Das ist Gottes Wohlgefallen. Und zwar ganz abhängig. Nicht, ja, da habe ich noch so sicher ein paar Aktien irgendwo, ein Sparbuch. Oder da habe ich noch einen Onkel, wenn der stirbt, werde ich noch was erben. Verstehst du? Weißt du, das sind alles menschliche Hoffnungen. Aber wenn du nichts mehr hast, Herr, ich habe nur dich und ich bin allein von dir abhängig. Du wirst erleben, dass Gott dich treu versorgt. Bist du schon ganz abhängig vom Herrn? Lebst du schon in Abhängigkeit von ihm? Weißt du, wir können gut sagen, ich vertraue dem Herrn und der Herr versorgt mich. Aber das sind Konsequenzen in unserem Leben. Bist du ein Aushängeschild Gottes, wo er von dir begeistert ist? Guck den Mann, guck die Frau. Und das sagt der Herr zum Teufel, als der Teufel da bei ihm spazieren geht. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Verstehst du? Hast du ihn gesehen? Hiob Kapitel 2. Da fragte der Herr den Teufel, hast du Frau sowieso gesehen? Hast du Herrn sowieso gesehen? Da fragte der Herr, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen? So wie ihn gibt es sonst keinen auf dieser Erde. Halleluja. Ist das nicht ein Zeugnis Gottes? Ist das nicht ein Ausdruck des Wohlgefallens? So einen Menschen wie den Hiob gibt es auf der ganzen Erde. Zu der damaligen Zeit hat es noch gar nicht gegeben. Gibt es nicht. Schau, was Gott über ihn denkt. Teufel, hast du ihn gesehen? Der betet, lobt und preist und gibt und bekennt den Herrn, ist gottesfürchtig, viel zu viel sogar. Er war zu viel gottesfürchtig, aber ist es egal. Du kannst nie zu viel Gott lieben. Nie zu viel. Schau, was Gott über ihn denkt. Und dann kann der Teufel ja argumentieren, was er will. Der Teufel fragt den Herrn, ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn beobachtet, dass du ihn segnest. Und ich weiß, was du über ihn denkst. Weißt du? Und dann kommt der Teufel mit seinen Argumenten. Der Teufel gibt Gott recht, aber dann sagt er, weißt du, nimm ihm mal das alles mal weg. Du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Meine Frage ist, wenn du so diese Geschichte hier liest, was würde der Herr über dein Leben sagen? Hast du auch dieses Zeugnis, was der Hiob hatte? So was der Hiob gehört hat. So wie ihn gibt es sonst nicht auf dieser ganzen Erde. Er ist ein Vorbild, wenn ich so weiterlese, an Rechtschaffenheit. Weißt du, er ist so gerecht. Er nimmt Gott ernst. Er hält sich von allem Bösen fern. Er ist Gott treu geblieben bis jetzt und blieb auch nachher noch treu. Kann der Herr über dein Leben sagen, du bist einmalig für mich. Die gibt es nur einmal. Du bist ein Vorbild. Du machst alles richtig und korrekt. Satan stellt über Hiob ein falsches Zeugnis und der Teufel wird auch über dich und mich und uns alle als Christen falsche Zeugnisse ausstellen. Ach, was willst du? Weißt du, der glaubt nur, weil er gesund ist, weil er keine Schmerzen hat. Und plag ihn mal, dann wirst du sehen. Und Satan will Gott beweisen, dass der Hiob ein Materialist ist. Verstehst du, nimm ihm alles weg. Er will nur profitieren, verstehst du, aufsteigen, will gut behandelt werden. Er will nur seine Vorteile haben. Er will seine Ruhe haben. Er will gesegnet sein. Geh an seine Gesundheit mal ran, Herrgott. Wir werden sehen, was da passiert. Weißt du, in unseren Lebenskämpfen geht es um die Ehre Gottes. Bekommt Gott recht oder nicht in unserem Leben? Weißt du, ob wir da treu bleiben und trotzdem glauben, auch wenn diese Dinge nicht passieren? Ja, Dann sagt der Hiob zu seiner Frau, als sie dann auch noch kommt und ihn da mit ihm argumentiert: Frau, konnten wir das Gute nicht von Gott nehmen, wir werden auch das Schlechte nehmen. Wir nehmen beides. Beides kommt aus der Hand Gottes. Sowohl als auch. So, Satan kann und will nicht glauben, dass der Hiob zu Gott hält, dass er Gott vertraut, auch wenn es ihm schlimm geht, auch wenn es so schwierig ist in seinem Leben, wenn alles unmöglich ist, wenn die ganze Welt zusammenbricht um ihn herum, alles gestohlen wird, alles verbrennt, alles krepiert. Er glaubt trotzdem seinen Gott weiter. Das ist, was Gott gefällt, dass du weitermachst trotzdem. Ich werde nie vergessen, ich war noch ein junger Christ bei uns in Augsburg in der Gemeinde, in der wir gingen. Da war der Pastor, der 3 Kinder gehabt und seine Frau noch ganz jung, und seine Frau ist verstorben. Und wir waren dann im Gottesdienst, wir wollten hören, und er sagt, er hat selber die Trauerfeier gemacht und auch die Predigt dann am kommenden Sonntag. Und weißt du, diese Predigt werde ich nie vergessen. Seine Botschaft war: Dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn du mir alles wegnimmst. Auch meine liebe, süße Frau, dennoch bleibe ich stets an dir. Weißt du, sagte die ganze Gemeinde, war sprachlos. Der hat trotzdem weitergedient und ist heute noch irgendwo Pastor in Memmingen, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, dass er noch weiter Gott dient. Dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn du mir das Liebste nimmst, das Beste, das Schönste, das du mir gegeben hast, mein Isaac. So, auch wenn es schlimm ist, weißt du, der wird zu dir nicht halten, Herrgott, dieser Hiob. Wenn es schwierig wird, wenn alles kaputt geht, Satan verkraftet nicht, wenn Gott auf dich stolz ist. Er verkraftet es nicht, das kriegt er nicht runter. Dass du Gott gefällst, dass du Gott treu bist, dennoch bleibe ich stets an dir. Er versteht nicht, was Gnade ist. Er kennt nur Gesetze. Und er glaubt, Gott irrt sich an dir. Verstehst? Gott hat falsche Hoffnungen in dir. Er akzeptiert deine Begnadigung nicht. Das ist, was der Teufel nicht akzeptiert. Er versteht nicht, was Gnade ist. Der Teufel versteht nur Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber nimm mir das weg. Er glaubt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Das darf doch nicht wahr sein. Du, so ein Lump. Verstehst du? Schau doch dein Leben an. Was ist dein Leben gewesen? Überleg einmal, wo kommst du her? Von der Drogenszene, vom Alkohol, aus dem Knast? Deine ganze Entwicklung, du bist ein Sünder, ein elender Sünder sogar, du fühlst es auch noch, aber Gott liebt dich trotzdem. Und das verkraftet der Teufel nicht. Und nun, weißt du, Hiob liebt Gott über alles, bleibe Gott treu. Er rebelliert nicht gegen Gott, sondern im Gegenteil, er bekennt sich zu Gott: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du? Weißt du, der Teufel will Gott blamieren. Du schaffst das nicht, der Hiob sagt dir ab. Und das wurde noch dicker. Jedes Mal, verstehst du, ich sage dir ein Geheimnis: Wenn du schon ein Problem hast, kommt meistens noch ein zweites und drittes und viertes Problem. Aber dann hast du Ruhe. Beim vierten Problem hast du Ruhe. Auch bei Jesus. Der Teufel gibt nicht bei der ersten Sache auf. Zuerst die Steine zu Brot machen, dann spring runter und dann bete an. Also 3-mal wird der Teufel Anlauf nehmen, um dich zu Fall zu bringen. Das ist meine persönliche Feststellung. So, wir müssen das mit unserem Leben unterschreiben. Dass nicht ein Zufall ist, dass ich Gott diene. Dass es kein Zufall ist, dass ich dem Herrn vertraue. Dass es kein Zufall ist, dass ich ihm treu bin. Weißt du, wir dienen Gott nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren. Und dort beweist sich, was wir wirklich sind. In der unsichtbaren Welt zeigt sich, wes Geisteskinder wir sind. Und es wird hier dann offenbar. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ich weiß, mein Heiland lebt. Deshalb die Heilung der Seele, die Heilung des Herzens ist das Wichtigste. Wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du seine Gnade empfangen hast und den Glauben hast, und der Herr liebt mich. Er liebt mich mit Haut und Haaren, auch wenn ich komisch bin. Und der Herr liebt die Komischen. Je komischer du bist, sei getrost. Gott liebt die Komischen. Solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Weißt du, das ist das Interessante dabei. Gnade. Der Teufel versteht nicht, was Gnade ist. Und du musst nur die Gnade gewähren lassen. Annehmen. Die Gnade muss angenommen werden. Ja, ich akzeptiere. Okay, ich bin ein Liebling Gottes. Die Welt glaubt nicht an mich, aber Gott glaubt an mich. Die Welt versteht mich nicht, aber Gott versteht mich. Die Welt nimmt mich nicht an, aber Gott nimmt mich an und wartet schon auf mich, bis ich komme. Der Glaube, die Gnade und so weiter muss jetzt ausgelebt werden. Praktisch ausgelebt werden. Das ist ein Geheimnis. Und das ist, was Gott gefällt, wenn du deinen Glauben auslebst. Was nicht glaubensgemäß ist, was deinem Glauben, deiner inneren Einstellung nicht entspricht, das ist Sünde. Alles, was deiner inneren Einstellung nicht entspricht, das ist Sünde. Das bringt dich nicht ans Ziel. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir von innen her, vom Glauben her, von der Überzeugung heraus, vom Wort Gottes heraus, das praktizieren und leben. Sonst ist es eine Form der Lüge und eine Einbildung. Wie der Pharisäer, ich danke dir. Aber die Gnade ist es, was der Zöllner gerecht gemacht hat. Viele glauben nur an Gott, wenn es ihnen gut geht, wenn sie alles haben, was sie brauchen, wenn alle Wünsche erfüllt werden und alle Wünsche von Augen abgelesen werden und wenn der Heiland so Christkindl sein darf, der uns Geschenke bringt. Also da kann man sich gut glauben. Das ist ein frommer Irrglaube. Gott ist kein Automat, wo du oben was reinsteckst und unten was rausholst. Es ist eine Person, die geliebt werden will. Gott will geliebt. Ich muss vorstellen, der Heiland sitzt und sagt zu Petrus, der auferstandene Herr, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Genau das ist, was Gott sucht. Er sucht Liebe. Liebe zu ihm. Gott sagt, gib mir dein Herz. Mehr will er nicht von dir. Und wer das Herz hat, hat den ganzen Kerl. Und der bekommt auch von Gott alles, was er braucht. Und er gibt dann dir, wenn er dein Herz hat, dann wird er dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Den richtigen Mann, die richtige Frau, die richtigen Kinder, die richtige Arbeit, genügend Geld oder was auch immer ist, dass du auskommen kannst, dass du nicht betteln musst. So gefällst du Gott? Eine Frage. Gefällst du Gott? Gott muss uns ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist geben. Steht in meiner Bibel, Hesekiel 36. Du gefällst Gott, wenn du in die Ruhe Gottes eingehst. Und wenn du sagst, oh Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Trotzdem bleibe ich jetzt dabei. Auch wenn ich gekündigt wurde. Auch wenn ich meine Wohnung verloren habe. Auch wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze. Auch wenn ich jetzt schwer krank bin. Ich bleibe dennoch stets an dir, Herr. Auch wenn ich in Bedrückung drinstecke und nicht rauskomme und nicht weiß, wie ich da rauskommen soll. Aber ich habe Ruhe in dir. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, du gefällst Gott, wenn du in seine Ruhe und seinen Frieden eingehst. Wenn der fromme Stress bei dir aufhört, ich muss nichts beweisen dem Herrn Gott. Weißt du, so viele Leute wollen was Gott beweisen. Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Nein, wenn du vor ihm sagst, stehst und liegst oder kniest oder nicht mehr kannst und sprachlos bist, dann bist du würdig dem Herrn. Verstehst du? Er weiß dein Herz, er sieht dein Herz. Gib mir dein Herz, sagt er. Wenn der fromme Stress verschwindet, wenn dieses ganze fromme Zeug aufhört, die ganzen falschen Grundsätze, das muss ich so tun. Leute kommen und fragen mich, was muss ich tun, damit ich gesegnet werde? Was musst du tun? Eigentlich gar nichts. Du musst dich nur in die Hände Gottes fallen. Einfach sagen, hier bin ich, Herr, segne mich. Kann nicht anders. Führe mich, übernimm mich, kontrolliere mich, beherrsche mich. Positive Ergebnisse kommen, wenn Gott die Kontrolle übernimmt. Und dann ist das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben. Und dieses Wohlgefallen Gottes, wenn du dich Gott übergibst, dann merkst du plötzlich, seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Da kommt alles anders, als du denkst. Da kommt alles anders, als du denkst. Gottes Wege sind nicht unbedingt materieller Erfolg. Das auch, aber nicht unbedingt. Und ich werde dir etwas Schockierendes sagen, das ist meine persönliche Erfahrung. Weißt du, ich bin durch diese Schule durchlaufen, ich bin noch nicht fertig. Das sind die ersten paar Klassen, die ich durchgemacht habe. Aber, weißt du, Gottes Wege sind nicht unbedingt materieller, irdischer, sichtbarer Erfolg, sondern Scheitern ist die Regel. Bei Gott ist Scheitern. Du verstehst es nicht, lass es bleiben. Aber Scheitern, wie Misserfolge. Weißt du, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, Bruder Petrus. Weißt du, auf die Nase gefallen, baden gegangen, verstehst du? Alles flöten gegangen. Die Realität des wahren Christseins ist, weißt du, du wirst kränker, du wirst nicht gesünder. Weißt du, da kommt so Prügel dick und sagt, mein Gott, warum? Was mache ich falsch? Und ich möchte dir helfen, von falschen Fährten runterzukommen. Uns geht es nicht besser wie den Ungläubigen. Im Gegenteil, wir nehmen alles so dramatisch. Wie geht es denn dem Gottlosen so gut? Verstehst du, wäre ich bloß nicht Christ geblieben? Wir müssen die Realität erkennen. Christen sind nicht Realisten. Wahre Realität ist, dass wenn du an Jesus glaubst, dass dir gar nicht besser geht, dass du nicht erfolgreicher bist wie die Nichtchristen. Das Leben ist Leben, spielt bei allen verrückt, bei denen draußen, bei dir. Aber als Christ erträgst du besser, verkraftest du die Dinge viel besser. Du lebst nicht als Christ länger schmerzfrei, im Gegenteil. Du spürst, oh, hier und hier und hier und hier und überall. Weißt du, wir sind nicht gesegneter. Nein, es geht genauso. Wir müssen kämpfen, wir müssen arbeiten, wir müssen schiften. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Weißt du, du wirst nicht eine Goldmedaille kriegen oder einen Nobelpreis. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26. Lies mal, was Paulus erlebt hat. Und Paulus hat schon schlimme Sachen erlebt. Sogar als Gefangener muss er da Gott dienen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Und jetzt pass auf, sondern das, was töricht ist, blöd, verrückt vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Das hat sich Gott erwählt. Weißt du, mir tut manchmal leid, wenn wir behinderte Menschen angucken, blöde Menschen angucken. Entschuldigung, ich sage das jetzt mal so, damit wir uns verstehen. Also, die tun mir leid. Nein, die sind dem Himmel näher, als du denkst. Die haben Gott mehr im Herzen als manche religiöse Menschen der Pfingstgemeinde, charismatischen Kreisen. Auch wenn sie komisch sind. Gestern hat mir jemand angerufen, in großer Not. Verstehst du? Und er ist in der Psychiatrie. Und weißt du, aber dann sagte, weißt du, ich liebe trotzdem den Herrn Jesus. Ich liebe trotzdem, auch in der Psychiatrie kannst du dem Herrn Jesus lieben. Auch im Gefängnis kannst du dem Herrn Jesus dienen. Überall. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Was schwach ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Überlegt einmal, was gefällt Gott, ist meine Frage. Von dieser Frage bin ich ausgegangen. Was nichts in dieser Welt ist, das hat er sich erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das Geringe vor der Welt, das Verachtete, das hat sich Gott erwählt. Was wollen die da, verstehst du? Umklimpel ist Verein. Weißt du, und Betbrüder, Betschwestern, was wollen die? Das, was vor der Welt verachtet ist, das hat sich er selbst erwählt, damit sich kein Mensch rühme und sich was einbilde. Ich hab's geschafft. Wir Juden, wir Christen, wir Katholiken, wir Protestanten, wir Pfingster, wir Charismatik. Nein. Wenn du gar nichts bist, dann wirst du dem Himmel ganz nahe. Gott erlaubt Satan, Hiob mit Fäusten zu schlagen und zu testen. Paulus mit Fäusten zu schlagen und zu testen. Geschwister, ich will die Wahrheit sagen. Studiere die Kirchengeschichte. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich kenne diese Kirchengeschichte ein bisschen. Die ganzen führenden Kirchenmänner und Gottesmänner und so weiter haben oft ihr Leben lang mit Krankheiten gekämpft. Gottesmänner. Das waren keine Schlafmützen. Das waren Männer Gottes. Jesus gelitten unter Pontius Pilatus, sogar der Herr Jesus, gelitten unter Pontius Pilatus. Paulus, was weiß ich, unter wem er alles gelitten hat? Unter den Juden. Paulus spricht vom Pfahl im Fleisch. Verstehst du? Das sind die Männer Gottes. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8. Weißt du, ich will nicht, weißt du, ich weiß, mit dem Heiland ist Halleluja. Ist wunderbar und es ist herrlich, aber es ist viel Kampf. Viel Kampf. David, guck den David, was hat der für Probleme gehabt? Wurde gehetzt und gejagt vom König Saul wie ein Kaninchen? Musste sich verstecken in Höhle, in der Wüste fliehen und was weiß ich? Musste sogar lügen, musste sich sogar blöd verstellen, als er da nach Gaza geht zu dem Philisterkönig, dass der Schaum aus dem Mund rauskommt. Musst du vorstellen, wir müssen manchmal, wenn du Gott dienst, du musst dich manchmal auch blöd stellen. So wie dieser David. Das sind, weißt du, diese alttestamentlichen Dinge, die alttestamentlichen Menschen beschreiben uns die Situation, wie lebt man als Mensch. Im Neuen Testament lesen wir, wie lebt der geistliche Mensch. Das ist das Neue Testament. Im Alten Testament ist das Irdische. Aber 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 wollte ich noch lesen. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. Über Vermögen, dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ich muss vorstellen, Paulus hat Depression bekommen. Am Leben verzweifelten. Oh Gott, lass uns sterben. Verstehst du, das war ihr Gedanke. Deshalb, wenn jemand depressiv ist, das ist genauso, als wenn jemand sich einen Fuß gebrochen hat. Das ist das Heil, das geht vorbei. Halte dich an den Heiland. Du kommst schon raus mit Gottes Hilfe. Gib dich nicht auf, verzweifle nicht. In Römer Kapitel 8, Vers 18. Römer 8 ist ein sehr schöner Abschnitt in der Bibel, aber Römer 8, Vers 18. Sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet schon auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Für die Gläubigen sind Leiden nur in dieser Zeit. Und in dieser Zeit sind die Leiden ihnen bedeutungslos. Weißt du, du musst die Leiden, und ich möchte dir etwas sagen, was ich gemacht habe. Ich mache das für mich, aber was du machst, ist dein Problem. Für mich sind Leiden ein schlechter Scherz. Verstehst du? Es ist ein schlechter Scherz. Nichts anderes. Der Teufel hat Spaß, mich zu piesacken, zu quälen, mich zuzusetzen, mich zu ärgern. Ein schlechter Scherz. Aber ich weiß, das Ding geht vorbei. Wie es gekommen, so geht es auch vorbei. Wer leidet, und ich will dir auch noch etwas sagen, der ist nicht schlechter, der hat nichts verbrochen, dass er jetzt auslöffeln muss und so weiter. Und der ist nicht besser, wenn er leidet. Weißt du, es gibt Leute, die denken, wenn leiden, das ist die Schule Gottes. Vergiss es, weder noch. Das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz für mich. Es ist nicht schlechter und du bist nicht schlechter und du bist auch nicht besser, wenn du leidest. Im Gegenteil, da musst du noch mehr kämpfen, wenn du leidest und die Zähne zusammenbeißen und auf stur schalten. Leiden heiligt dich nicht. Viele glauben, dass Leiden einen heiligen würde. Nein, das ist Satan schlägt mich mit Fäusten. Und sie verdammen mich auch nicht. Sie heiligen mich nicht und sie verdammen mich nicht. Römer Kapitel 6, Vers 4 und folgende Verse. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung, das heißt in der Zukunft. Mit Christus sind wir mitbegraben, das ist in der Taufe, und mit ihm gleich geworden in dem Tod. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Wenn wir mit Christus mitgestorben sind, glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also, wir leben noch nicht, wir werden leben. Wir werden leben. Weißt du, schau doch die Menschen an. Timotheus, Paulus muss ihm sogar sagen, trink nicht immer Wasser. Verstehst du, trink auch mal ein Gläschen Wein, wegen deinem Magen. Paulus hat so viel Autorität gehabt. Verstehst du, er konnte jemanden verfluchen und die Hand steif machen, werden lassen. Und er konnte Kranke heilen, sogar dass seine Schweißtüchlein sogar Kranke geheilt haben in Ephesus. Aber er konnte den Timotheus nicht heilen. Er ließ ihn krank zurück. Martin Luther litt unter Unterleibsschmerzen, was es auch immer gewesen ist. Der Schweizer Reformator Johannes Calvin hat ständig Kopfschmerzen gehabt. Christen haben auch Kopfschmerzen, glaub mir das. Ist kein Verbrechen. Und der dänische Philosoph und Prediger Søren Kierkegaard litt unter Depressionen. Aber was hat der Mann rausgebracht, dieser Søren Kierkegaard? Und Dostojewski, der russische Schriftsteller, war süchtig und litt unter Epilepsie. Und man sagt, ja, aber die Christen sollen gesund sein. Nein, wo steht das in der Bibel? Die Liste der Christen, die in besonderen engen Kontakt zum Schöpfer standen und so weiter, die haben so viele Wehleiden gehabt, so viele Plagen gehabt, aber sie haben das hingenommen und sie standen trotzdem und haben trotzdem weitergemacht und trotzdem gepredigt und trotzdem gedient und trotzdem für die Menschen gebetet. Sie waren geplagt. Mutter Teresa. Verstehst du? Schau, jetzt wird sie sogar noch heilig gesprochen, demnächst wahrscheinlich irgendwann vom Papst. Aber Mutter Teresa, die war eine traurige Frau. Weißt du, die hat Menschen geholfen, aber selbst war sie unglücklich. Innen drin liest man ihre Biografie. Die war nicht die glücklichste Frau. Aber sie hat gegeben, sie hat getan, was sie konnte. Die Bibel widerspricht den modernen Glückspropheten unserer Zeit. Verstehst du? Glaub an den Herrn Jesus und dann kriegst du einen Cadillac und einen Mercedes oder was weiß ich. Jesus und 11 seiner Jünger sind keinen natürlichen Todes gestorben. Das ist kein Vergnügen, verstehst du, als Märtyrer zu sterben. Und als ich in Madras war, oben in Indien, verstehst du, und die Leute haben mich extra mitgenommen an der Stätte, wo der Thomas beim Beten erstochen wurde von hinten, von irgendeinem Menschen, der also ihn ablehnen wollte. Weißt du, du kannst noch so sanftmütiger, friedlicher Mensch sein, Gott hingegeben und treu Gott dienen. Und Gott lässt zu, dass du von hinten erstochen wirst. Kann Gott auf dich stolz sein? Ist es interessant, auch bei Petrus. Weißt du, er sprach, als Jesus über Petrus sprach, wie er sterben sollte und so weiter, wo er dann sagt, was ist mit diesem, da dem Johannes, dann sagt der Herr, wenn er will, dass er lebe, dann bis ich wiederkomme, der wird leben. Und dann, was ist mit mir? Und dann steht das in der Bibel, in der Auslegung dann, in dem Kommentar, was noch dabei ist, was dieser Bibelschreiber schreibt, er hat angedeutet, wie er den Herrn verherrlichen wird, in welchem Tod, verstehst du, Petrus? Und wir wissen ja von Petrus, obwohl es Legende ist wahrscheinlich, aber wie auch immer ist, als er gekreuzigt wurde, er wollte nicht so gekreuzigt werden wie sein Herr, sondern er wollte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden. Und wir wissen diese Geschichte, Quo Vadis, wo gehst du hin? Er flieht und die Brüder haben gesagt, Petrus, hau ab von Rom, Christen werden verfolgt unter Nero damals. Und er geht und dann begegnet der Engel oder der Herr ihm unterwegs und dann fragt er Petrus, wo gehst du? Und so weiter und ja, dann ist er umgekehrt und ist wieder nach Rom zurückgegangen, und den Herrn zu verherrlichen. Kann Gott auf dich stolz sein? Psalm 73, Vers 21. Gottes Wohlgefallen ist mein Thema. Wohl den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen liegt. Hier Psalm 73. Als es mir weh tat in meinem Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich wie ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Das ist ein Mann des Glaubens. Ich war wie ein Tier. Ich habe gebrüllt. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und du nimmst mich endlich in Ehren an. Hiob blieb trotz den Schwierigkeiten bei seinem Herrn. Selbst als er wahnsinnig wurde. Selbst als er es nicht fassen konnte. Wo er nichts mehr zu lachen hatte. Und nichts mehr verstand. Weißt du, wenn wir die Bibel studieren, ist nicht der Erfolg die Regel, sondern das Scheitern. Nicht der Erfolg, auch als Prediger, auch in unserem Leben. Jesus stirbt am Kreuz. Und weißt du, wie Jesus stirbt? Als ein Gescheiterter. Verstehst du? Ja, der Heiland. Nein, der stirbt wie ein Verbrecher oder Verbrechern. Der Heiland. Weißt du, das hat wohl gefallen. Plötzlich bebt die Erde, die Sonne verdunkelt sich, die Abgründe tun sich auf, der Vorhang zerreißt, verstehst du? Gott hat sich zu ihm bekannt. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ein Gescheiterter gewesen wäre, dann wäre das alles gar nicht gewesen. Aber genau so passiert es, so kommt die Offenbarung Gottes. Das hat Gott gefallen, das war der Wille Gottes, das war ein Teil der Erlösung. Und das ist auch ein Teil deiner und meiner, unserer Erlösung. So macht Gott die Weisheit dieser Welt zunichte, dass man sich nichts einbildet, ich mache das. Ich kann glauben, oh Halleluja, so fromme Klimmzüge und Fitnesstraining. Niemand kann sich hier rühmen und sich darauf einbilden und stolz sein. Und das war die Sünde des Satans, stolz, dass er stolz wurde. Die einzige Ehre gehört nur noch Gott. Durch das Kreuz ist Gott verherrlicht worden und viele sind Feinde des Kreuzes. Feinde des Kreuzes. Weißt du, die möchten in den Himmel kommen, aber mit dem Kreuz wollen wir nichts zu tun haben. Juden zum Beispiel. Oder Intellektuelle. Den einen ist es eine Torheit, den anderen eine Dummheit und den anderen ein Ärgernis. Am Kreuz wurde Gott verherrlicht, als er verhöhnt wurde. Dort wurde Gott verherrlicht. Dort wurde Gott zufriedengestellt. Das Opfer wurde angenommen. Wenn das Opfer nicht angenommen worden wäre, wäre das alles nicht passiert. In dem Augenblick wurde Priester sein Opfer zubereitet dort im Tempel. Plötzlich kracht es dahinter ihm. Ich muss vorstellen, was da passiert. Plötzlich kracht es von unten bis nach oben. Nicht von oben nach unten, sondern umgekehrt. Von unten nach oben. Gott arbeitet von unten nach oben, ihr Lieben. Aus der Niederung in die Höhe. Der wahre Glaube ist eine Liebesbeziehung und eine Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und eine Leidensgemeinschaft. Der Knecht ist nicht besser als sein Herr. Das ist, was Gott gefällt, was er sucht. Und Satan überredet Gott, weißt du, ohne Grund den armen Kerl dazu zu plagen und zu prüfen. Satan stellt dieses falsche Zeugnis aus und so weiter. Hiob glaubt nur deswegen. Die Frage ist, weswegen glaubst du? Weswegen bist du in der Gemeinde? Weswegen liest du die Bibel? Weswegen folgst du Jesus nach? Weswegen? Und Satan behauptet, er liebt Gott nur, ja, weil er ihn segnet. Und weil er dadurch etwas besser im Leben hat. Weißt du, wir sollten Gott lieben, auch wenn wir überhaupt nichts von ihm haben. Ist hart, was ich sage. Knallhart. Weißt du, unser Glaube ist, muss durch das Feuer durch. Und das ist, was bleibt. Wenn dieser Glaube trotzdem bleibt, wenn der Ofen 7-mal heißer gemacht wurde, wir sollen den Teufel das Lügen strafen. Gott gefällt, und jetzt komme ich zu ein paar praktischen Dingen, Gott gefällt, und das ist Wohlgefallen Gottes, wir machen hier bei uns in unserer Gemeinde, dass wir 2-mal Opfer aufnehmen, am Sonntag morgens und nach dem Gottesdienst noch, oder am Ende des Gottesdienstes, das zweite Opfer. Gesegnet ist die zweite Meile. Die zweite Meile, die erste Meile muss es so oder so gehen, aber die zweite Meile ist unnötig. Und Gottes Wohlgefallen liegt immer auf das, was unnötig ist, was umsonst ist, was vergeblich ist. Wenn wir an ihm umsonst glauben, ich habe nichts davon, aber ich glaube trotzdem an ihn. Ich liebe ihn trotzdem, ich diene trotzdem. Ich habe nichts von ihm, aber ich liebe trotzdem. Mir geht es nicht besser wie den anderen, aber die zweite Meile, das ist das Geheimnis. Und das kann der Teufel nicht glauben, dass du ihn trotzdem liebst, obwohl du gar nichts von ihm hast. Denk drüber nach. Wir vertrauen Gott, auch wenn wir nichts davon haben. Und wir dienen Gott trotzdem. Auch wenn wir nichts bekommen, wir geben trotzdem. Und zwar noch reichlich. Und wir sparen auch nicht. Und weißt du, Gott wird uns versorgen, wenn wir es brauchen. Aber jetzt brauchen wir es nicht. Jetzt gehen wir weiter. So, es geht um unsere Echtheit. Ist unser Glaube echt oder nicht? Ist sie wahrhaftig oder nicht? Gott sucht echte Gläubige und keine Mitläufer. Und deshalb ist es, er lässt uns die zweite Meile gehen und sagt, komm, weiter. Viele akzeptieren Jesus nur, damit sie geheilt werden oder befreit oder gesegnet werden oder dass sie versorgt werden im Alter oder was weiß ich wo, damit sie vielleicht Arbeit bekommen, damit sie etwas tun können. Jesus lässt sich nicht als Brotkönig salben. Der entzieht sich und versteckt sich irgendwo im Gebirge. Man muss sich fragen, warum glaube ich an Jesus? Warum? Was will ich von ihm eigentlich? Was will ich von ihm? Andere suchen Unterhaltung. Weißt du, Jesus kann eine gute Show sein. Und da gibt es so viele Märchen und so viele Storys und Theaterstücke. Verstehst du, Jesus? Passionsspiele. Weißt du, andere suchen tolle Musik, interessante Geschichten, wonach die Ohren kitzeln. Was suchst du eigentlich? Was willst du? Was erwartest du von Gott? Sei mal ehrlich. Willst du einen guten Redner hören? Einen guten Prediger, ein gutes Programm, soll da was abgezogen werden, tolles Kirchengebäude, eine gute Organisation, das alles imponiert Gott nicht. Und ich sage dir, was Gott imponiert. Jesaja 57, Vers 15, vom Wort Gottes her. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der Ewige, der dort in der Ewigkeit wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich sie erquicke durch den Geist, die Gedemütigung und ihr Herz soll erquickt werden, die Zerschlagenen sollen erquickt werden. Gott wohnt bei den Zerschlagenen, die am Boden liegen, nicht die Halleluja schreien. Diese Schreier gibt es genug. Die können alle, solange du Portemonnaie voll hast und Kühlschrank voll hast und was weiß ich, Arbeit hast, aber die Zerschlagenen, die Geschundenen, merkst du, dass mit dem Groß der Christenheit etwas nicht stimmt? Sie suchen was anderes als Christus. Wo wohnst du? Die haben ständig gefragt, wo er wohnt. Aber dann sagt Jesus, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nest, aber das Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Komm und folge mir nach. Gott wohnt bei den Gedemütigten, die sich demütigen und gedemütigt wurden und deren Herz zerschlagen ist. Andere Übersetzung sagt, ich wohne bei denen, die traurig und bedrückt sind. Halleluja. Gott wohnt bei den Traurigen, nicht bei diesen Holle-Hopp-Christen. Gott wohnt bei denen, die schwach sind. Gott wohnt bei denen, die gering sind. Wir haben nichts. Nicht einmal ein Kantenbrot. Wir haben nichts. Gott wohnt bei den Kleinen. Gott wohnt bei denen, die in der aller Schwachheit Gott dienen. Die aufgehört haben, Kirche zu spielen, die das Wort Gottes ernst nehmen und sagen, Herr, ich lass dich nicht, ich bleib dennoch bei dir. Gott wohnt bei denen, die keinen Wert auf diesen zeitlichen, irdischen Erfolg legen, die nur auf die Ewigkeit hinarbeiten. Wenn ich dich nur habe, Herr, ich frag nicht, wer mich interessiert. Ich möchte lieber Pförtner im Hause in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Gott sucht Menschen. Und das ist, was Gottes Wohlgefallen erregt und Gottes Aufmerksamkeit erregt. Er sucht die erste Liebe und liest das Endschreiben. Er sucht Menschen, die für Jesus brennen, die nach dem Reich Gottes trachten. Denen wird alles zufallen. Matthäus 6, 23. In Galater 1, Vers 10 lese ich: Wie ihr seht, geht es mir darum, nicht Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche, Gott zu gefallen. Paulus sagt, also ganz klipp und klar, wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener Jesu Christi. Mir geht es, Gott zu gefallen. Und die Frage ist, um was geht es dir? Willst du dem Pastor gefallen, den Geschwistern gefallen, der Gemeinde gefallen, dem Bürgermeister gefallen, der Kanzlerin gefallen? Wem willst du gefallen? Den Politikern? Galater Kapitel 4, Vers 10. Ihr versucht, Gott zu gefallen, schreibt Paulus, indem ihr an bestimmten Tagen, Monaten, Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlasst. Weißt du, jüdische Feiertage, Neumonde und Sabbate, Sonntag halten, all diese Feste, verstehst du? Ihr versucht, Gott zu gefallen durch diesen Festkalender, durch bestimmte Opferungen. Was imponiert Gott? Lukas Kapitel 2, Vers 10, die Engel sagen es hier. Wir werden es hören, darauf sind laut sprechen, in den Kaufhäusern hin und her. Ehe sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat, an denen Gott gefallen hat, und nochmals, an denen Gott gefallen hat, die werden Frieden haben und die werden Gott ehren, an denen Gott sein Gefallen hat. Psalm 147, Vers 11. Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Gnade harren. An denen hat Gott Gefallen. Verstehst du? Einfach sitzen und sagen, wir wollen auf Gott warten. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Quäkern gehört hast. Die nennen sich auch Menschenfreunde. Aber diese Quäker, die sitzen in der Versammlung, ganz anders wie ihr. Verstehst du? Da ist kein Prediger. Die warten, bis über jemand der Heilige Geist kommt und bis jemand inspiriert wird, was zu sagen. Und wenn das nicht der Fall ist, gehen sie wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Diese Zitterer. Weißt du, da kommt der Heilige Geist und wir fangen an zu zittern und dann sprechen sie eine Botschaft und dann hat der Herr geredet. Und wir sollen auch auf den Herrn warten. Wenn er nicht redet, lass ihn, dann gehen wir nach Hause wieder. Aber wenn er redet, dann wollen wir hören, was er zu sagen hat. Nur, weißt du, und die waren 10 Tage beieinander, die Jünger Jesu, in Jerusalem. 10 Tage beieinander. Am Anfang, den ersten Tag, Petrus, hättest du den Herrn nicht verleugnet. Und Johannes, und du, hör mal, wärst du nicht so ein Schleimer gewesen. Verstehst du? Und alles mögliche, was sie einander da unterstellt haben. Und erst am 10. Tag haben sie einander nichts mehr zu unterstellen gehabt. Dann fiel der Heilige Geist. Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Fürchten. Nicht Angst vor Gott haben, sondern Respekt. Ehrerbietung. Fürchten ist nicht Angst vor Gott zu haben. Nein, wirklich sein, dass du nicht aus der Kirche gehst und Gott den Hintern zeigst. Verstehst du? In der Moschee oder im Tempel oder so, da geht man rückwärts raus. Und so viele Christen sind unverschämt, verstehst du? Zeigen Gott den Hintern. In aller Liebe. Gut, Herr Gott weiß, wie du hinten aussiehst. Kein Problem für ihn. Aber ich will nur sagen, das ist Ehrfurcht vor Gott, vor dem Heiligen. Heutzutage ist keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Gott ist ein Kumpel. So ein Spaßvogel. Aber Gott ist mehr als ein Spaßvogel. Gott schuf alles zu seinem Wohlgefallen. Und was hat der Mensch daraus gemacht? Weißt du, so vieles, was Gott nicht gefällt, zu seinem Vergnügen. Vor der Sintflut heißt es, und die Menschen lassen sich nichts mehr vom Heiligen Geist sagen. Das ist, wo das Gericht Gottes kommt, wo es keinen Glauben mehr gibt, keine Liebe, kein Interesse mehr für Gott. Das ist es. Sie ließen sich nichts mehr sagen. Und dann nimmt Gott seinen Heiligen Geist. Was soll ich dann noch meinen Geist da unten lassen bei denen? Warum? Damals ließen sich die Menschen nichts mehr von Gottes Geist sagen. Das Wohlgefallen Gottes über die Menschheit hat mehr und mehr abgenommen bis heute. Und heute hören die Leute mehr auf den Teufel und mehr auf den Antichristen und mehr auf was weiß ich noch alles, was nicht von Gott ist. Die Menschen, sie werden immer weiter verdorbener, tanzen um das goldene Kalb. Ihnen geht es um die irdischen Dinge, um den irdischen Frieden, aber nicht den inneren Frieden im Herzen. Und das ist nämlich der Friede im Herzen passiert und kommt, wo Gottes Wohlgefallen auf den Menschen ruht. Jesus, er tat, was Gott gefiel. Er hat sich nicht von Leuten manipulieren lassen.
Oh Herr, komm schnell zu uns, predige. Mach den Lazarus gesund wieder. Nein, er bleibt stehen. Er lässt sich nicht von Menschen, auch nicht von der liebe Martha und Maria manipulieren. Jesus hat uns so viele Beispiele gegeben, wie er Gottes Wohlgefallen erregt hat. Doch setzt er sich hin und wäscht den Jüngern die Füße. Verstehst du? Jesus wollte nicht der Herrgott sein, der Allmächtige, Allgegenwärtige. Nein, nimm die Schüssel und wäscht dem Petrus und den Brüdern und sogar dem Judas noch die Füße. Dem Judas. Das Wohlgefallen Gottes bleibt erhalten durch Christus bis zu seiner Wiederkunft. Wenn wir das tun, was er getan hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Nicht Kopf waschen und schmutzige Wäsche waschen. Füße waschen. In aller Liebe. Was denkst du? Was würde Gott über dich, über mich, über uns als Gemeinde sagen? Lies die Sendschreiben, schreiben, da wirst du schockiert sein. Ich habe was wider dich. Zuerst mal sagt er das und das und das. Und dass du das und das verlässt. Wenn du weißt, was Gott über dich denkt, dann ist es egal, was die Leute über dich denken. Dann ist es vollkommen egal, was sie sagen. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Er sieht nicht tiefer, er sieht nur die Haut, das Outfit. Er sieht das Äußere, die Erscheinung, die Haare, die Klamotten und mehr nicht. Aber bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Gott sieht das Herz an. Gott sieht die Motive. Gott sieht die Hintergründe. Gott sieht die Zusammenhänge. Warum jemand das tut, was er tut. Warum ist er hier in der Versammlung? Warum ist er in der Gemeinde? Die Augen Gottes sind offen über die Frommen, steht einmal in der Bibel. Der Berg Moria, 1. Mose 22, Vers 8 bis 14, da wo der arme Isaak geopfert werden sollte. Dieser Berg Moria heißt, der Herr sieht es. Der Herr sieht es, ob du ehrlich bist oder nicht, oder was vorspielst oder nicht. Was wäre das Wichtigste, was Gott an dir auffallen würde? Die Schuhe? Die Brille? Was würde Gott an dir, an deinem Leben imponieren? Was beeindruckt Gott? Dass du zu Hause alles aufgeräumt hast? Was würde Gott an dir begeistern? Was würde Gott an dir und mir, an uns, hier, jetzt mal, lass uns ganz offen reden, was würde er segnen? Das gefällt mir. Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem treu, du hast das wenig gehabt und hast gewuchert und hast noch einen Pfund dazu gewuchert und noch zwei sogar oder drei. Versteht? Du hast mit dem wenigen, du warst so unbegabt, so untalentiert und du hast alles was draus gemacht. Weißt du, was würde Gott sagen? Ei, du treuer Knecht, kommt her, jetzt ihr gesegnetes Herren. Oder würde er sagen, geht hin, ihr Verfluchten. Und der Tag X kommt. Der Tag X kommt. Jesus hat oft gesagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Als er sah, wie da jemand da nach vorne gekrochen kommt und den Saum seines Kleides berührt oder von hinten gekrochen kommt. Wie sieht Gott dich? Wie beurteilt er dich? Eine ernste Predigt. Eigentlich könntest du heute Nacht nicht mehr schlafen. Aber Gott möge Frieden uns schenken, dass wir Frieden bekommen. Welches Zeugnis würde der Heilige Geist über dein Leben ausstellen? Nicht, was der Pastor sagt und was die lieben Geschwister sagen, die lieben Freunde, Bekannten. Vergiss den ganzen Schmarrn. Was sagt der liebe Gott für mich oder über mich? Weißt du, ich muss nicht warten auf den jüngsten Tag, jüngste Gericht. Jetzt empfange ich schon, jetzt höre ich die Stimme, ob ich ihm gefalle oder nicht. Der Geist Gottes gibt Zeugnis und unserem Geist Zeugnis. Hast du wohlgetan, mein Knecht? Hast du wohlgetan? Gott wird von mir Rechenschaft fordern. Hast du auch wirklich alles gesagt? Paulus sagt, als er dann die Epheser zusammenholt in Millet, sagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe unter Tränen manchmal euch dies und dies gesagt. Und ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe alles einzeln und öffentlich verkündigt. Zeugnis von was? Was denkt Gott über uns? Was erzählt er von dir, seinen Engeln da? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen, auch vor meinen himmlischen Engeln, von meinem himmlischen Vater. Was erzählen die, Vater, Sohn und Heiliger Geist, was erzählen sie da drüben über dich und mich? Jesus sagt von Maria Magdalena, die Jesu Füße mit Öl gesalbt haben, weißt du, was die anderen haben die Nase gerümpft, Judas ganz besonders und dann der Pharisäer dort. Die rümpfen die Nasen. Es gibt so viele Leute, die über dich die Nase rümpfen. Ist egal, lasse. Die Martha, Maria Magdalena, das war vollkommen egal. Ausschlaggebend ist, was sagt jetzt Jesus? Und überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau erzählt. Lasst die Frau in Ruhe, bitte. Was sie getan hat, sie hat an mir ein gutes Werk getan. Bei Gott zählt das, was du, was ich, was wir für Jesus getan haben. Aus Liebe zu Jesus. Und die hat ihr Salböl, ihre Flasche zerbrochen, das war ihre Altersversorgung, zerbrochen und Jesu Füße unter Tränen gesalbt, heilend. Du bist der Einzige, den ich noch habe. Und ich segne dich. Und heute, wenn wir sagen, Jesus Christus, heißt es, Jesus der Gesalbte. Kein Hohenpriester, kein Apostel hat Jesus gesalbt. Auch nicht der Vater im Himmel. Maria Magdalena hat Jesus gesalbt. Und von dort ist er der Gesalbte Gottes. Diese Liebe, sie hat die ganze Liebe ausgeschüttet über Jesus. Mit ihren Tränen, mit ihrem Haar. Gott ist stolz auf uns. Wenn wir was für Jesus tun, für seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn. Weißt du, Gott ist begeistert von uns, wenn wir auf Jesus hören und dann Jesus verherrlichen, so wie diese Maria Magdalena. Wenn wir an ihn glauben, da ist der Vater stolz, mein Sohn, mein Kind. Gott konnte stolz sein auf seinen Hiob, weil er mit Gott im Einklang lebte. Und der Ankläger, der Teufel, hat nichts mehr zu melden gehabt. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel. Das ist nämlich das, was du brauchst. Eine mächtige Stimme im Himmel. Jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Halleluja. Er ist durchgebrochen, durchgekommen. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs, den er gesalbt und eingesetzt hat. Dann kann man sagen, Christus. Aber hier war die Maria Magdalena. Ja, der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, heißt es hier weiter, der sie Tag und Nacht verklagt und vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel geworfen. Verstehst? Dann kannst du vor Gott stehen und treten. Wenn Gott auf uns stolz ist, dann war der Hiob auch wieder lebendig und stand wieder auf und ging wieder auf, vorwärts in Prüfungen. Und ich darf dir eine Wahrheit sagen, wenn du in schweren Stunden jetzt drin steckst, in Notzeit, in Drangsal, in Trübsal und wie man das Ding auch immer nennen möchte. In den ganzen Prüfungen wache Gott über deine Seele. Taste seine Seele nicht an. Verstehst? Gott wacht über deine Seele. An deine Seele kommt Satan nicht dran. Die Seele ist von Gott eingehaucht, das ist von ihm. Und das, was Gott in dein Leben gewirkt hat, das wird erhalten. Und was der Seele hilft, weißt du, das ist das, was von Gott kommt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wer kann dich dann verdammen? Wer kann dich beschuldigen? Die Seele. Gott wacht über deine Seele. Gott erlaubt, dass Satan den Hiob versucht. Aber Hiob blieb fest und unerschütterlich und stand fest, weil Gott über ihn wachte in der Prüfung. Taste seine Seele nicht an, mein Freund. Kannst du alles machen, aber seine Seele gehört mir. Und Hiob blieb treu. Und Gott konnte sich auf ihn verlassen. Und hier hat Gott vertraut, weil er wusste gar nicht, warum. Warum schaffe ich das? Seine Frau hat ihn nicht verstanden. Wie schaffte der Mann das? Weil Gott über seine Seele wachte. Weißt du, bei ihm ist die Herzenseinstellung ausschlaggebend. Wie ist es in deinem Herzen? 1. Samuel Kapitel 13, Vers 14. Da soll der neue König gesalbt werden. Und da kommt Samuel zu der Familie Isai. Ein Reis ist uns entsprungen. Da kommt diese Wurzel Isai her. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Gott sucht heute einen Mann, eine Frau nach seinem Herzen. Nicht nur um die Weltevangelisation, nein. Ein Mann und Frau, die Gott gefallen. Er sucht einen Mann, eine Frau nach seinem Herzen. 1. Samuel 13, 14. Die Haltung unseres Herzens bestimmt die Qualität unseres Dienstes, unseres Daseins, unserer Haltung. Und die ist ihm wichtig. Wie ist unser Herz? Gott schaut auf das Herz. Gott sagt, das Herz von David ist vielleicht schwach und klein und gebrechlich. Weißt du, Gott sieht nicht die Fehler im Leben Davids. Der David war ein Lump. Glaub mir das. Also, ein Ganove, war Weiberheld. Verstehst du? Das war alles David. Aber Gott sah nicht diese Schwächen in seinem Leben, die Fehler und Defizite. Er sah sein Herz an. Er war vor Gott Weißt du, da weint er, dann fleht er, liest Psalm 51, da ringt er mit dem Herrn, als er gefallen ist. Die Bibel sagt, wir sind ein lesbarer Brief für jeden Mann, aber ganz besonders für Gott. Kann Gott auf uns stolz sein? Malachi Kapitel 2, Vers 2. Wir sollen Gott Ehre bereiten in allem, was wir tun. Ehre bereiten. Auch mit den Zehnten hier. Malachi ist ja so dieser zehnten Prophet. Weißt du, wir sollen Gott Ehre bereiten durch unseren Beitrag, damit Brot die Fülle im Hause ist. Wer Gott nicht ehrt, verliert seinen Sieg. Wer Gott nicht ehrt, verliert seine Kraft. Wer Gott nicht ehrt, verliert seine Bestimmung, seine Haltung. Der wird wieder bucklig und schlürft mit den Schuhen wieder durch die Gegend, verliert seine Orientierung, verliert seinen Frieden und seine Freude. Ehre Gott mit dem, was Gott dir gegeben hat. Auch wenn es wenig ist, auch wenn es nur ein bisschen ist, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. 5. Mose 28, Vers 4, ich versuche nur von der Bibel zu belegen und zu beweisen, es geht um die Ehre Gottes. Ehre sei Gott in der Höhe. Es geht nicht, dass du eine Kirche, eine Gemeinde baust oder einen Menschen unterstützt. Nein, wir sollen Gott ehren, dass das Wort laufe, sein Wort verkündigt werde. In 5. Mose 28, Vers 4, ehre den Herrn mit allem, was du hast. Jetzt schau an, was du hast. Zwei Hände, zwei Füße, zwei Augen, ein Mund, zwei Ohren. Das ist eine ganze Menge. Gott gibt Segen, wenn du das gebrauchst, was du hast. So kannst. Er gibt dir Kraft, wenn du es brauchst. Aber gebrauche, fang an zu gebrauchen. Indem sie hingingen, wurden sie gesund. Gott gibt Gesundheit, wenn du es brauchst. Und wenn du für ihn gebrauchst, sonst kannst du ruhig krepieren und krank bleiben. Spielt keine große Rolle in aller Liebe. Aber wenn du deine Gesundheit zur Ehre Gottes gebrauchst, ich will Gott dienen. Auch wenn ich im Rollstuhl komme, mit dem Rollator komme und mit der Krücke komme und was weiß ich, wie ich noch komme, auf alle vier. In Ketten gebunden, wir gehen zum Gottesdienst, verstehst du? Bewacht von der Polizei. Das ist merkwürdig. Ich musste in Pakistan, in Karachi und in Lahore, musste ich predigen. Leute saßen mit Maschinengewehren links und rechts neben mir, weil ich... Ja, Ausländer war sehr gefährlich. Und wenn es 10.000 Leute im Gottesdienst sind, ist das sehr gefährlich. Du weißt nicht, von wo der Schuss kommen kann. Aber die haben richtige Kaliber gehabt. Die saßen links und sagten, ich weiß, wie das ist. Du bist auf der einen Seite sicher. Du weißt, die sind, meine Soldaten sind da. Und die fahren, begleiten dich dann aus der Stadt raus, dann bist du dann auf der Schnellstraße wieder bist und davon fahren kannst. Und so kann ich, also Paulus war ein Gefangener. Ich war kein Gefangener, aber ein Bewachter. Und als ich in Indien dann von Delhi nach Kalkutta fuhr, da fuhren zwei Soldaten mit mir mit im Zug und haben mich bewacht, oder uns bewacht, wir waren zu dritt, dass nichts passiert, damit nachher nicht in der Zeitung steht, da sind Weiße überfallen worden. Die gelten ja dort Weiße, verstehst du? Und wir wurden bewacht, extra Abteil, Tür zugemacht, und die saßen dann neben uns und standen da vor der Tür. Ehre Gott mit allem, was du hast, was er dir gegeben hat, wozu er dich befähigt hat. Und wenn Gott dir wenig gegeben hat, ehre Gott mit dem Wenigen, was du hast. Diese fünf Brötchen und die zwei Fischlein. Die paar, so diese Sprösslinge da. Ehre Gott mit dem Wenigen. Hiob hat den Satan blamiert. Satan hat nicht recht bekommen. Seine Anklage war eine verlogene Sache. Gott hat recht bekommen. Der glaubt mir, der vertraut mir, auch wenn er nichts hat. Und dann entschädigt Gott einen für seine Treue. Unser Auftrag ist, Satan zu blamieren. Geschwister, das ist vielleicht was anderes, was du hörst. Nicht nur zu vertreiben, zu blamieren, dass er rausgeht, Schwanz einzieht und ab. Und verschwindet. Du sollst den Teufel blamieren, in aller Liebe. Indem du den untersten Weg gehst. Diesen Schleichweg benutzt er nicht. Den gehst du aber bescheiden als Kind Gottes in aller Niedrigkeit, in aller Schmach und Stande, durch Spott und Hohn. Das ist der Weg des Lammes nach, dem Lamme nach. Gott gefallen Menschen, die vergeben können. Hör zu, halt fest. Stolze Menschen können nicht vergeben. Und wer nicht vergibt, der gefällt Gott nicht. Denk an diesen an diese Geschichten Jesu. Gott gefallen Menschen, die vergeben, die sich lieben, die ihm gehorchen, die Jesus lieben. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. So ist der Prolog im Johannes Kapitel 1. Gott will sichtbar werden durch praktischen Lebensstil. Gott will greifbar werden durch dein Verhalten. Der Herr sucht Menschen, die ihm gefallen. 1. Samuel nochmals, Vers 14. Mensch, er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Dieser David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was war das Geheimnis beim David? Der musste arbeiten, der musste die Schafe behüten von seinem Vater. Aber wenn er draußen war, hat er mit seiner Harfe oder mit seiner Flöte oder mit was, wahrscheinlich Flöte eher, dann hat er gepiepst und Gott gelobt und gepriesen. Und dann hat er mit seiner Steinschleuder geübt, denn er wusste, warum tue ich das? Aber er hat keine Ahnung gehabt. Aber oft, wenn du so Dinge übst und Dinge tust, du fragst dich, warum das alles? Eines Tages wirst du den Goliath damit erledigen. Aber der hat für den Goliath geübt. Immer so zielsicher. Ah, verstehst du? Der hat nur auch Spaß gemacht. Weißt du, wenn du Spaß an Gott hast, wird Gott das benutzen, was du gerne tust, wozu du Spaß hast, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Was hast du Spaß? Überleg einmal. Was gefällt Gott? Und Gott hat dir gefallen, was der junge David da mit der Steinschleuder spielte. Der war ein Scharfschütze. So, wenn man es heute nimmt und heute betrachtet. Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Innere. Was ist in dir drin? Was für Gedanken? David findet Gottes Wohlgefallen in seinem Leben. Er war anders als die anderen Buben. Weißt du, mit ihm hat niemand gerechnet. Und genau das passiert bei dir in deinem Leben. Mit dir rechnet niemand. Du wirst aufbewahrt und wächst auf zu einer bestimmten Sache, für einen bestimmten Zweck. Du übst mit einer Steinschleuder und sagst, davon soll einer leben, davon soll einer satt werden. Das ist die brotlose Kunst. Das soll mir was bringen. Nein. Ihn hat man gar nicht eingeladen zu dieser Party, als der Samuel kam. Gott hat Gefallen an ihm gehabt. Der soll der neue König werden. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weißt du, ich sage dir ein paar Wahrheiten, das schockiert dich vielleicht. Gott möge uns helfen. Weißt du, Gott sucht Menschen, die nicht irgendwelche herausragende Persönlichkeiten sind, was Besonderes, die besonders überdurchschnittlich begabt sind. Gott sucht die Unbegabtesten, die Unmusikalischsten, die Stotterer. Ja, er sucht solche Menschen, die nicht politisch erfolgreich sind, die nicht aus einem guten Hause kommen. Solche Menschen sucht der liebe Gott. Sie können ja einfach Hirtenbuben sein, weißt du, denen man nichts zutraut. Ja, aus dem, sachte Kind, was willst du, in fernen Liefen da. Die haben nichts zugetraut. Auf den haben sie verächtlich runtergeguckt. Was, der David? Ja, nee. Sogar sein großer Bruder, dieser Oholiab, 1. Samuel 17, Vers 28, sein Bruder. Ja, was suchst du hier? Du bist nur neugierig, du willst einen Krieg sehen. Verstehst? Gott trifft die Wahl nach ganz anderen Kriterien. Auch in unserem Leben. Wenn Gottes Wohlgefallen auf einen Menschen ruht, dann wird er anders erwählt als nur einer, der jetzt, ja, der hat studiert, der hat eine Hornbrille, verstehst du, schon eine Glatze. Und was weiß ich, der ist reif. Nein, Gott schaut nicht auf das Äußere. Als Goliath, der Feind der Israeliten, seine Gegner suchte, um mit ihnen zu kämpfen, alle Israeliten versteckten sich, einschließlich Saul, der sogar eines Hauptes länger war. Allein dieser kleine David nahm diese Herausforderung an und stellte sich dem Kampf und sagte, du, komm mal her, du kommst zu mir im Spieß und Schild und was weiß ich alles und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Menschen, die nach dem Herzen Gottes sind, auf denen Gottes Wohlgefallen ist, die sind ohne Menschenfurcht. Für ihn sind die Menschen nichts und gar nichts. Das sind Staub und Asche, die imponieren. Diese Menschen imponieren diese nicht. Weißt du, sie beugen sich auch nicht der öffentlichen Meinung. Du kannst nicht. Also bitte, auch was die Familie sagt, die Geschwister sagen, die Freunde sagen, das kannst du nicht. dich interessiert, weißt du, wenn das Wohlgefallen auf deinem Leben ist, dann sind auch die Umstände nicht ausschlaggebend, die sind unwichtig, total unwichtig, belanglos. Auch wenn sie die Wahrheit sagen. Weißt du, der Gottesfürchtige, der Gott gehört, der steht zu dem, er weiß, Gott ist mit mir, egal was die Leute sagen, egal was die Medien sagen, egal was die Freimaurer sagen, egal was die Juden sagen, egal was die Christen sagen, egal was die Moslems sagen, spielt keine Rolle. Egal, ob die sagen, du bist ein Fundamentalist, ein Nazi, ein Rassist oder ein Konservativer, ein Liberaler, ein Sektierer, spielt keine Rolle. Ich bin das, was ich bin und bleibe das, was ich bin, wozu Gott mich geschaffen hat. David geht nicht in der Rüstung von Saul, passt sich nicht das so schön an, wir gehen ja zum Kampf, zum Glaubenskrieg. Nein, ich springe in meine Badehose und kämpfe. Das war David, Lendenschurz heißt es ja. Er nahm den Lendenschurz und nahm in seiner Tasche da ein paar Steinchen noch mit. Er vertraut allein auf seinen Gott und sein Gott ist im Herzen und nicht in der Rüstung. Guck mal, was David sagt. Er sagt hier, ich komme zu dir im Namen Gottes, den du verlästert hast. Er ist so überzeugt. Das Wohlgefallen Gottes ruft auf Menschen, die überzeugt sind von ihrer Sache, von ihrer Vision, von ihrer Berufung, was auch immer war. Ich weiß nicht, wo der David seine Vision und seine Berufung bekommen hat, aber bestimmt auf die Fluren Bethlehems. Menschen nach dem Herzen Gottes sind abhängig, absolut abhängig von Gott und überlassen ihre Probleme ihrem Gott. Der wird schon fertig. Ja, du hast kein Schwert. Wie willst du den umbringen? Mach dir keine Sorgen. Mit dem Schwert von Goliath wurde sein Kopf abgeschnitten. Also Kopfabschneiderei ist dort in Orient schon gang und gäbe. Fast Normalzustand. Schon bei den Patriarchen und was weiß ich alles. So, Saul wurde sogar der Schwiegervater von David, verstehst du? Und Saul wurde neidisch auf David. Er musste seine Tochter geben, zwar diese Michal und so weiter, aber der kriegt meine Tochter. Weißt du, da wurde sogar Schwiegervater und er hasste den David. Wie lese ich da 1. Samuel 24, Vers 7? Wenn du ein Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes bist, du wirst sogar in deinem Hause von deinem Schwiegervater, deiner Schwiegermutter gehasst werden. Normal. Danke Gott, dass es so ist. David, das sagt, das lasse fern von mir, dass ich mich an diesem Saul räche, damals, als er in der Höhle des Adullams war. Ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten. Weißt du, die haben Gott, berufene Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruft, die versündigen sich nicht. Die legen ihre Hand nicht an dem Gesalbten Gottes. Der Herr soll mit ihm fertig werden. Ich räche mich nicht. Ich verteidige mich nicht. Gott kämpfe mich. Weißt du, ich habe vor Jahren eine Geschichte gehabt, wo gemeindemäßig meine Vorgesetzten haben mich fast erpresst. Du musst so tun und so weiter. Fast so ähnlich, so Finger gehalten wie ein Revolver. Und ich war vorher, bevor ich das Gespräch mit den Leuten hatte, auf dem Parkplatz hingestellt und habe gebetet, lieber Gott, wie soll ich mich verhalten, was soll ich sagen? So mich gesammelt ein bisschen, als ich dort hinfuhr, vom Flughafen von Stuttgart, als ich dort hinfuhr. Dann hat Gott gesagt, sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Und das war David. Sei demütig und lass dich nicht erpressen. So, ich werde mich nicht versündigen an dem Mann, den Gesalbten Gottes hier. Menschen nach dem Herzen Gottes erkennt man im Umgang mit ihren Feinden, wie sie ihre Feinde behandeln. Die überlassen sie Gott. Der Herrgott wird mit ihnen schon fertig werden. Das ist nicht mein Problem. Meine Widersache, da macht der liebe Gott sein Geschäft. Da erkennt man, weißt du, ob man die günstige Gelegenheit schnappt. Jetzt. Nein, er schneidet nun einen Rockzipfel ab. Und dann sagt, hallo, wem gehört das? Und dann stellt er sich dem König Saul. Und dann, der denkt, greif jetzt ihn. Na? Aber er sagt, König, guck mal, ich habe dich in meiner Hand gehabt. Ich hätte dir nicht nur einen Zipfel abschneiden können, ich hätte den Kopf abschneiden können. Aber ich habe es nicht getan. Ja, du bist, was weiß ich, was er dann ist. Verstehst du? Dann jammert der Saul. Verstehst du? Du bist heiliger, du bist viel besser als wir alle zusammen. Das ist ein Unterschied. Das ist, was Gott gefällt. Sieh auch Jesus. Auch Jesus. Mir geht es um das Wohlgefallen Gottes. Und wir sollen aufhören, Zirkus zu spielen, Religion zu spielen, Kirche zu spielen, Gemeinde zu spielen. Schau Jesus an. Als der Judas kommt, nimmt er sogar den Judas in den Arm und küsst ihn. Sein Feind, sein Verräter. Und dann sagte Matthäus 26, Vers 50, dann sagte er, Freund, warum bist du so zu mir gekommen? Freund, nennt ihn sogar Freund. Er strafte Judas nicht, der Herr Jesus, er hätte ihn strafen können. Die anderen sind alle hingefallen, die Knechte des Römer, die Knechte des Römer und des hohen Priesters sind hingefallen. Er strafte ihn nicht. Nein, er überließ Gott Judas. Er überließ Gott den Judas. Und der Herr soll sich seiner annehmen. Und was passierte? Judas erhängte sich, während Jesus nach seinem Tod auferstand. Er überließ Gott die ganze Geschichte. Dann noch etwas. Weißt du, nochmal zurück zu David. Das Wohlgefallen Gottes sollte auf unserem Leben ruhen. Wir sollen danach trachten und streben und bemüht sein. Und es sollte unser Gebet sein. Nach vielen Jahren kommt die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Und David ist so glücklich, er freut sich. Endlich kommt die Bundeslade nach Jerusalem. Voller Freude tanzt er vor dem Herrn auf der Straße und pries Gott. Und da guckt seine Frau Michal, die Tochter Saus, vom Fenster runter und lässerte und sagt darauf, David, benimmt sich so ein König, benimmt sich so der König. Und dann sagte David hier in 2. Samuel 6, Vers 22, ich will noch geringer werden, als ich jetzt bin und will niedriger sein in meinen Augen. Ich will Gott rühmen. Der Herr sieht ein. Und wir haben ein Thema demnächst. Gott kommt zu uns, Gott kommt zu unserem Besuch. Menschen nach dem Herzen Gottes sind demütig, nehmen sich nicht so wichtig. Die können im Nachthemd tanzen. Ja, wie David. Der legt seine Königskleider ab und hüpft vor dem Herrn und lässt sich verspotten, sogar von der eigenen Frau. Und weißt du, das ist das Schlimme dabei, wenn deine Hausgenossen dich verspotten. Deine eigenen Hausgenossen. Weißt du, es ist nicht schlimm, wenn das Pöbelvolk da, das dumme Volk sowieso, was dich versteht, einen verspottet. Aber wenn deine Person, die dir so nahe steht, dich verspottet, was willst denn du? Sag du doch deinem Gott ab. Beim Hiob. Weißt du, aber der demütigt dich. Und das ist, was Gottes Wohlgefallen ruht. Wenn sogar deine Familienangehörige, deine Brüder und Schwestern dich für doof halten. Ja, bei Jesus war das auch so. Jesus, du spinnst. Haben sie versucht, ihn zurückzuholen. Geh nicht diesen Weg. Das wird nicht gut gehen. Sprüche 3, Vers 34. Er wird der Spötter spotten, heißt es. Aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Spötter wird er spotten. Gott wohnt bei Menschen seines Wohlgefallens, die seine Sympathie haben, sein Wohlwollen haben, bei denen, wo er sich wohlfühlt. Gott will sich bei uns wohlfühlen. Deshalb lass uns Gott freien Raum. Einfach, dass unser Herz offen ist für ihn. Er wohnt da, wo man ihn mag, wo man ihm dankbar ist, wo man sich über ihn freut, wo man ja, sich sehnt nach Gott, wo man ihn sucht und sagt, Herr, wo bist du, in welcher Ecke steckst du? Wo bist du? Wo man für ihn offen ist, wo man sich über ihn freut. Gott wirkt bei den Menschen seines Wohlwollens, die in seinem Willen sind, dein Wille geschehe und dann passiert. Gott wirkt da, wo wir mit Gott zusammenarbeiten, ihr Lieben. Da, wo man Gott gerne dient. Was kann ich für Gott tun? In Johannes 1, Vers 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Weisheit. Weißt du, das sieht man, der benimmt sich anders, der ist sehr weise. Das war damals bei den Juden, weißt du, sie haben ihn nicht angenommen. Aber wir sahen die Apostel, verstehst du, da waren ein paar, die ihn angenommen haben. Die anderen haben es nicht begriffen, die saßen sowieso im Dunkeln. Gott drängt sich niemand auf, wenn man nicht will, verstehst du, der kommt, der drängt sich nicht auf. Auch hier bei uns, wir müssen ganz ehrlich sein, Gott wohnt unter den Menschen, die ihn gerne haben. Und er geht weg, wenn man ihn nicht gerne hat. Jesus erzählt in Lukas 19, Vers 14 ein Gleichnis von diesen Weinbergbesitzer. Seine Bürger waren ihm Feind. Also es ist ein Gleichnis nur. Es ist nicht wahr, als wahre Geschichte, sondern ein Gleichnis. Und sie schickten dann eine Gesandtschaft hinter ihm her, als er dann ja, der Herr was ernten wollte. Wir wollen nicht, dass dieser dein Sohn, der Sohn, also als der Herr, der Gott, als Gott zuletzt den Sohn geschickt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und genau das ist es. Kann Gott über uns herrschen? Kann Gott über uns regieren? Wenn Gott unter uns wohnt, wenn er mal da ist, wenn er mal gnädig und uns besucht und so weiter, dann sollten wir daraus was machen. Gerne, Herr, komm her. Komm, Herr Jesus. Dann sollen wir die Zeit auskaufen, diese gute, teure Zeit, kostbare Zeit. Die Engel haben verkündigt, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine große Freude. Lukas 2, die allem Volk widerfahren wird. Und der Engel sagte ihnen ein Zeichen, Windel und Krippe, das werdet ihr finden. Ihr müsst jetzt der Sache nachgehen. Ihr müsst der Botschaft Gottes Hände und Füße geben. Ihr müsst hingehen und sehen, und dann sind sie auch hingegangen. Weißt du, wo ruht das Wohlgefallen Gottes? Die, die auf den Herrn wartet, und denen erscheint der Engel. Und so wird der Weg beschrieben, wie und wo man Gott findet. Die Wegbeschreibung ist Bethlehem und Windel und Krippe. Ganz einfach. Und die Menge der Engel, wieder abgefahren, Lukas 2, 14, in die Höhe. Und sie priesen Gott. Sie priesen Gott weiter. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Menschen, die Gott nicht gefallen, haben keinen Frieden. Und die geben Gott keine Ehre mit ihrem Leben. Weißt du, die verherrlichen Gott nicht. Die murren, kritisieren gegen Gott. Aber Lobpreis schafft Beziehung. Wo gelobt wird, da fühlt sich der lebendige Gott wohl. Und lass uns wirklich Gott loben und preisen. Apostelgeschichte 16, Vers 25 und die folgenden Verse noch ganz schnell. Weißt du, du kannst Gott überall loben. Da musst nicht in die Gemeinde hierher kommen extra. Du kannst Gott loben im Gefängnis. Da in Philippi, hier Paulus und Silas. Weißt du, sie lobten. Sie lobten um Mitternacht, wo die anderen schliefen, wo die anderen stöhnten oder was weiß ich. Also die fingen an mit dem Lobgesang um Mitternacht. Und da fing Gott für sie zu arbeiten. Die Fesseln fielen ab. Sie wurden befreit. Der Kerkermeister bekehrte sich. Weißt du, wenn du Gott lobst, deine Angehörige, deine Widersacher werden sich bekehren. Die Türen taten sich plötzlich auf, die sprangen auf. Das ganze Gefängnis wurde erschüttert. Und das ermutigt mich heute einfach, euch zu sagen, Leute, lasst uns Gott in widerwärtigen Situationen loben und preisen, damit das Wohlgefallen Gottes über uns komme, egal was ist. Das ermutigt mich. Und es geschieht, wenn Gott in einem wohnt, der Mensch fängt an, Gott zu loben. Und unterschätze niemals die Macht des Lobpreises. Unterschätze niemals die Macht des Lobpreises, nicht nur in der Gemeinde. Jetzt, Geschwister, lass uns die Hände hochheben und wir preisen Gott. Nein, im Gefängnis, im Stock. Weißt du, dein Hals ist eingebunden, du kriegst keinen Ton raus, gar nichts. Da. Und der Rücken blutet und schmerzt. Das Gegenteil vom Loben ist Murren, Meckern, Beschweren, negativ sprechen, fluchen. Und den Lob Gottes zurückzuhalten, nein, also unter diesen Umständen kann ich Gott nicht loben, nein, erst recht. Es war Nacht, als die Engel die Botschaft brachten, den Hirten in Bethlehem. Weißt du, mitten in der Nacht, die saßen da, wann wird der Messias kommen, der muss jeden Augenblick kommen, wir warten auf die Verheißung des Vaters. Und plötzlich umleuchtete sie das Licht Gottes. Als die Engel in Bethlehem erschienen, es war eine schwierige Zeit. Also, der Herr erscheint uns nicht in angenehmen Tagen. Da waren die so beschäftigt mit dem, ja, sag mal, Entbinden oder Kalben oder Werfen, dass die Lämmer geboren werden. Die waren so beschäftigt, aber mitten in der Beschäftigung, sie lassen alles stehen und wir gehen die Geschichte zu sehen, was da passiert. Die Lämmer können schon von selbst zur Welt kommen. Die kommen schon raus. Die Schafe sind stark genug. Die Hirten gehen nach Bethlehem und sie sprechen nicht von ihren Problemen und ihren Schwierigkeiten, ihren Kämpfen, ihren Stress, den Dämonen und Teufeln, ach was. Sie sprachen über die Botschaft, die sie gehört haben, über die Offenbarung. Sie lobten Gott und über die Engel, über was da erschienen ist. Oh, Josef, stell dir mal vor, Maria, kannst du das vorstellen? Dein Sohn soll eines Tages der Messias werden. Ihr Lobpreis zog das Wohlgefallen Gottes an. In 2. Chroniker 20, Vers 21, da ist die Geschichte vom Josaphat, dem König von Juda. Sein Land wurde belagert von den Amoritern. Weißt du, die wollen ihn zerstören und vernichten, ihn fertig machen, ihn ausrauben. Dem Josaphat ging es genauso dreckig, wie es dir vielleicht heute Abend geht. Und was macht der Josaphat? Josaphat bestellt, ernannt Sänger. Leute, in dieser Krisensituation, wir werden ein Lobgesang machen, wir werden eine Armee von Sängern aufstellen, Anbetern aufstellen, nicht Spieß und Waffenträger und Scharfschützen. Nein, von Leuten, wir stellen eine Armee auf von Sängern und die sollen Gott loben, bevor wir in die Schlacht gehen. Und als sie, und da steht es in meiner Bibel so, ich weiß nicht, wie es bei dir drin steht, als sie anfingen mit dem Lobgesang, mit dem Lobpreis, als sie anfingen mit dem Lobpreis, Halleluja! Heute hat es gebebt, hat geknallt, hat geblitzt, hat gedonnert. Was weiß ich, kam Gott herunter, verschaffte der Herr einen Hinterhalt. Plötzlich hat es überall geknistert, die Ägypter kommen. Oder was weiß ich wer auch. Der Feind wurde erschreckt. Der Feind wurde schockiert. Und dieser Lobpreis brachte dem Josef den Sieg. Als sie anfingen mit dem Lobpreis, in der Krisensituation, im Bett, halb tot, solltest du Halleluja schreien. Ich sag dir, dann stehst du wieder von den Toten auf. Dann wird der Herr dich lebendig machen. Opfere Gott Lob. Opfere Gott Lob. Das Wohlgefallen Gottes kommt. Und mir geht's, wie erreiche ich das Wohlgefallen Gottes? Ich brauche einen Hinterhalt. Ich brauche einen Eingriff Gottes. Opfere Gott Lob, wenn du schikaniert wirst. Opfere Gott Lob, wenn du gemobbt wirst. Opfere Gott Lob, wenn du fertig gemacht wirst. Und zwar fix und fertig. Opfere Gott Lob, wenn du drangsaliert wirst. Opfere Gott Lob, wenn du gequält und gepeinigt wirst. Von Experten und was weiß ich, von welchen Leuten auch immer. Lobe Gott, wenn du durch die Hölle durch musst. Dunkles Tal, Todesschatten, links und rechts. Lobe Gott im untersten Verlies, so wie Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Lobe Gott, wenn du am Kreuz hängst. Lobe Gott, wenn du in den Feuerofen hinein musst, der siebenmal heißer gemacht wurde. Lobe Gott, wenn du in die Löwengrube hinein musst. Wenn du hier Gott lobst, gefällst du Gott. Gefällst du dem Himmel. Weißt du, Gott mag keine Waschlappen, Entschuldigung. Gott mag keine Feiglinge, Gott mag keine Weichlinge. Für David waren Lahme und Blinde ein Abscheu, geistlich gesprochen. Ich will das nur, diese geistliche Situation herausstellen. Das Rezept für das Wohlgefallen Gottes ist und bleibt das Lob Gottes. Fang an, Gott zu loben, auch wenn es hart ergeht, auch wenn es schizophren klingt und verrückt erscheint, auch wenn der Teufel mächtig triumphiert und brüllt und seinen Krach macht und so weiter, übertöne ihn. Lobe Gott. Maria und Josef waren Menschen, auf denen das Wohlgefallen Gottes ruhte. Du, und die haben nur Probleme gehabt. Maria hat Haufen Probleme gehabt. Ich bin zu jung, weiß von keinem Mann und so weiter. Aber sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat Jesus ausgetragen, auch wenn sie nichts verstand. Und Josef hat sich die Maria und das Kind angenommen, die ganzen Tabus gebrochen. Weißt du, er wollte Gott gefallen und nicht dem Gesetz und nicht dem Juden und nicht irgendwelchen scheinheiligen Pharisäern. Weißt du, er musste sogar über seine Gefühle hinweggehen. Maria und Josef und die Hirten hatten Gottes Wohlgefallen in ihrem Leben. Und das ist, was sie stark gemacht hat. Das ist, was sie hochgehoben hat. Das war gewesen, dass sie nicht mehr im Gleichschritt mit dieser Zeit, mit dem Zeitgeist gingen. Die Hirten konnten Gott loben und preisen. Jesus war ihnen wichtiger als ihre Schafe. Die neuen Herden. Weißt du, für einen Geschäftsmann ist es wichtig, wie viele neue Schäfchen habe ich wieder. Das war vollkommen egal, wie viele neue Schäfchen. Hauptsache das Lamm Gottes ist gekommen. Ich habe es begriffen. Das Lamm Gottes ist da. Das kommende Reich Gottes. Jesus war ihnen wichtiger. Sie konnten alles liegen lassen und gehen. Das ist, was Gottes Wohlgefallen erregt. Die Hingabe an Gott fand das Wohlgefallen Gottes bei denen, die ganze Bibel hindurch. Und das brachte Frieden und Segen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns hilfst, wohlgefällig, Gott wohlgefällig zu leben. Herr, dass wir dich fürchten. Und wenn wir dich fürchten, werden wir uns vor gar nichts in dieser Welt mehr fürchten. Ich danke dir, dass du uns die Gottesfurcht schenkst, die Liebe zu dir, die Freude an dir, den Spaß an dir, die Lust an dir. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Danke, Herr, für die Verheißung. Amen.